Leute, Leute, seid mir gegrüßt bei einer neuen Ausgabe des pünktlichsten Podcasts Deutschland, dem Speckcast. Ich bin zurück mit einer neuen Episode 89. Jetzt sind wir mittlerweile bei meinem Geburtsjahr angekommen. Es graust mir schon ein wenig davor, dass uns bald bereits die 100 bevorsteht. Dann werde ich das Ganze auch schon so knapp 2 Jahre machen, hier diesen einzelnen Podcast zu produzieren. Aber es ist cool, es macht mir Spaß. Es ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, über viel mehr Spiele zu sprechen, als ich ansonsten die Möglichkeit hätte, weil dann fällt immer so vieles hinten runter, wo man nicht die Zeit hat, das in einer Review zu besprechen oder in einem anderen Podcast, wo es ja meistens dann eben auch nur bei Inkrim die Horrorspiele sind oder wenn ich dann eingeladen werde, etwas bei Insert Moin oder jetzt wie zuletzt zweimal lustigerweise hintereinander bei The Pod zu machen. Und deswegen finde ich es auch ganz cool, das weiterhin die Sachen zu besprechen. Auch ein kurzer Hinweis an alle Leute da draußen, die sich darüber beschweren, oh, wie kann es Björn wagen, in seinem Podcast über persönliche Dinge zu reden? Wie geht denn das nur? Jetzt muss ich hier wieder so einem 15-20-Minuten-Intro zuhören und werde damit geknechtet, wo ich mir halt auch denke, hey Schlauberger, schau mal in die Shownotes, dafür sind Timestamps da, dafür gibt es sie. Wenn du keinen Bock hast auf irgendein Intro, dann klick auf das, was dich interessiert. Es ist wirklich nicht schwer. Es ist wirklich, wirklich nicht schwer und ich dachte eigentlich heutzutage würden die Leute wissen, gerade hier in Deutschland, wie ein Podcast funktioniert, aber ich weiß, Technik ist halt auch ein bisschen schwerer heutzutage. Leute haben immer noch Probleme zu verstehen, wie ein QR-Code funktioniert, das habe ich heute erst gemerkt, aber das nur nochmal so als kleiner Hinweis meiner Seite aus. Ich möchte ja auch freundlich sein, ne, und dann den Leuten helfen und dann weiterkommen. Wenn sie sagen, hey, das tut mir so weh, was von dir zu hören in deinem eigenen Podcast, wo du alleine redest die ganze Zeit, du, von dem ich es nie gewohnt bin, jeglicher Zeit irgendwelche Abschweifungen zu tätigen und über irgendwas anderes außer die aktuellen News und Releases zu reden. Ja, das wollte ich einfach nur mal kurz voranstellen. Und ansonsten eine gute Neuigkeit von meiner Seite möchte ich einfach nur mal so ein bisschen drüber reden, die ich heute erfahren habe, weil ich hatte ja bei der Gamescom einen kleinen gesundheitlichen Vorfall mit meinem Rücken und bin dann auch sicherheitshalber deswegen vorzeitig wieder gegangen. Und durch den ganzen Sport und so ist das auch alles wieder besser geworden. Aber ich dachte mir, und das hatten ja auch viele Leute geraten, auch vielen Dank dafür, dass ich mir zur Sicherheit einfach mal ein MRT machen lasse, von eben der Lendenwirbelsäule, um mal nachzugucken, ob da irgendwas ist. Und ich hatte heute tatsächlich auch meinen Termin und das war, würde ich auch mal sagen, so die beste Praxiserfahrung, die ich vielleicht in meinem Leben jemals hatte. Also wirklich volle 5 von 5 Sterne bei der Google-Bewertung. Das war absolut großartig. Also allein die Tatsache, dass deren eigenes Portal, um Termine online zu machen, wirklich gut ist, wirklich funktioniert und dann auch der komplette Fragebogen digital auf dem eigenen Handy ausgefüllt werden kann. Auch das funktioniert reibungslos, die komplette weitere Erfahrung. So, mein Termin war um 3 Uhr und ich sollte 20 Minuten früher da sein, war dann so 30 Minuten früher da, dachte ja, scheiße, jetzt muss ich halt noch ein bisschen was warten. Ich war vor meiner eigentlichen Terminzeit wieder draußen, also mit in 10 Minuten in dem MRT dann drin sitzen. Das war absolut fantastisch, also wo ich dann auch so Janneke geschrieben habe, so 5 vor 3, so lol, bin schon fertig. Das war super und wir hatten uns jetzt vorhin auch die Ergebnisse davon schon mal angesehen. So klar, ich werde das natürlich nochmal mit meinem Orthopäden nächstes Jahr besprechen, wenn ich da mal wieder einen Termin bekomme. Aber der Befund, der da geschrieben wurde, war eben auch, also alles ist in Ordnung. Ich habe weder Bandscheibenvorfall, noch ist da irgendetwas auffällig mit der Bandscheibe. Es ist auch ansonsten alles in Ordnung. Das Einzige, dass es so zwischen den Gelenken zu einer gewissen Reizung kommt, die da eben erkennbar ist. Und das trifft dann auch eigentlich ganz gut auf die Erfahrung zurück, dass ich sagen kann, ja okay, wenn das dann zu dem Zeitpunkt einfach so eine extreme Reizung war, die sich dann sehr stark auf einmal eben gezeigt hat und dann durch die Schonung und durch den Sport eben nach und nach abgeklungen und wieder weggegangen ist und jetzt einfach nur immer wieder auftritt, wenn ich mal es zu sehr übertreibe, wie jetzt im Zuge von, ne, beispielsweise jetzt gerade Ninja Gaiden oder so, dann da zu sitzen. Aber das ist gut zu wissen. Das war eine gute Nachricht und einfach nur, okay, wenn ich jetzt dabei bleibe und das weiterhin verbessere, dann ist da auch alles in Ordnung. Ist doch auch mal schön, gute Nachrichten zu bekommen. Ob es heute gute Nachrichten gibt, ich weiß es ja nicht so wirklich. Wenn ich mir die News ansehe, dann ist da nicht wirklich viel Gutes dabei. Es tut mir leid, das zu sagen, aber vielleicht bei den Spielen müssen wir mal schauen, denn heute gibt es da nicht so viel, was ich zu besprechen habe. Das liegt natürlich auch nochmal daran, dass ich andere Sachen gespielt habe. Trotzdem das kurze Update zur letzter Woche und dann, was wir eben auch heute im Podcast erwarten können. Letzte Woche nicht so viel auf dem Kanal veröffentlicht. Das war jetzt eigentlich wirklich nur, und da rede ich gleich auch nochmal drüber, das Halo 1 Remake. Und da hatte ich ein bisschen was zu sagen. Weniger bezüglich des tatsächlichen Remakes, was da gezeigt wurde, sondern mehr im Kontext der Marke, im Kontext von Microsoft Xbox als eben der Publisher, das Studio und dann eben auch noch die Tatsache, dass es natürlich jetzt auf PlayStation erscheint, was das eben so ein bisschen bedeutet. Falls ihr euch das anhören, ansehen wollt und noch nicht getan habt, dann könnt ihr das gerne auf dem Speckobstler-Kanal tätigen. Ich habe auch noch mal ein paar andere Themen jetzt hier und da so ein bisschen ausgesondert, weil ich dachte, so auf dem Drittkanal, das sind ansonsten nur die Stream-Uploads und dann die Ersteindrücke. Und wenn ich da einfach nur so ganz, ganz schnell, quick and dirty mich über irgendwas aufregen möchte, ohne jetzt noch das passende Footage und den Kram runter irgendwie raussuchen zu müssen. Und ich kann das dann einfach so als One-Take-Jake schnell über OBS aufnehmen. Das findet ihr auch dort. Da habe ich mich so ein bisschen drüber ausgelassen, dass niemand hasst Videospiele so sehr wie Gamer. Und das Ganze ist in dem Video erklärt. Könnt ihr einfach mal draufklicken. Hat auch, wie ich finde, eine fantastische Thumbnail bekommen von mir. So, manchmal, ne, man ist immer so, oh, ich muss jetzt dafür noch was machen und dafür, und wie visualisiere ich das und nicht so viel Zeit und ne. Und oftmals sind es dann Thumbnails, Bilder, mit denen ich nicht wirklich so zufrieden bin, aber in dem Fall gucke ich da drauf und denke, das ist eine 10 von 10. Das ist wirklich, es war zum Glück sehr einfach zu machen, aber es ist eine fucking 10 von 10 geworden und auch deswegen viel einfacher, irgend so einen kurzen Shitpost mit Photoshop zu machen, als da Prompts rauszusuchen und dann Ressourcen zu verschwenden und nachher dauert es eh länger, als es selber zu machen. Aber gut, das zumindest für das Update der Woche und was wir heute im Podcast besprechen bei neuen Spielen, habe ich leider nur Absolum mitgebracht, weil ansonsten habe ich die letzte Woche sehr, sehr viel Tormented Souls 2 gespielt, das aber auch schon komplett durch. Da haben wir eine Episode für Inkribbon aufgenommen, die kommt jetzt auch heute oder morgen raus, die ist noch nicht erschienen, zumindest zum Zeitpunkt, wo ich das Ganze hier jetzt gerade aufnehme, aber Benny ist da eben schon fleißig am Arbeiten. Die erscheint auch zeitgleich bei Insert Moin, da haben wir mit Micha wieder zusammengesprochen, das war sehr, sehr cool und ich werde wahrscheinlich auch noch für diese Woche ein kleines Review-Video dazu machen, weil ich Tormented Souls 2 wirklich super finde. Also ich habe noch so ein paar Titel auf, zu denen ich gerne Videos machen möchte, auch so ein bisschen darauf hinzuweisen. Und das sind vor allem im Horrorbereich Tormented Souls 2 und By Sweet Carol. Ich habe noch so ein paar andere Indie-Titel, die ich jetzt bekommen habe, die muss ich dann mal schauen, dass ich die Tage jetzt vor allem noch im, ne, so vor Halloween noch die Zeit habe, die ganze zu spielen. Aber sehr, sehr viele Titel. Ich habe jetzt ansonsten diese Woche nicht viel geschafft, andersweitig. Das andere, und das ist im Supporter-Bereich für alle Leute, die mich entweder auf Patreon oder Steady unterstützen, in den jeweils niedrigsten Tiers. Da bekommt ihr eine erweiterte Version von diesem Podcast jede Woche und da spreche ich auch nochmal über ältere Titel, die ich nachgeholt habe oder gespielt habe. Und dieses Mal habe ich im Stream Banjo-Tooie noch einmal gespielt, die ersten paar Stunden, weil jemand dafür gezahlt hat. Es gibt eine Commission-Möglichkeit bei Ko-fi, dass man dann mir ein bisschen Geld gibt und sagt, hey Björn, ich fände es richtig geil, wenn du diesen Titel für ein paar Stunden spielst. Und dann werde ich das dann auch machen. Dann kann man da einen Tag, Zeitpunkt ausmachen, wo das dann funktioniert. Und in dem Fall war es Banjo-Tooie, ein Nachfolger, den ich nicht so toll finde. Ich mag Banjo-Kazooie sehr. Jetzt nicht so sehr wie andere 3D-Plattformer, aber immer noch ein wirklich sehr gutes Spiel für mich. Und Tooie fand ich immer so, Und ich dachte, ja, spielst es doch jetzt einfach nochmal, schaust es dir an und vielleicht findest du zumindest diese Anfangsphase dieses Mal besser. Und was daraus geworden ist, das könnt ihr dann euch eben anhören im Supporter-Bereich. Bei den News, ja, nicht so viele gute Sachen. Der Videospieljournalismus ist in der Krise. Sehr viele Leute sind aus der Branche gegangen. EA haben eine Partnerschaft mit Stability AI angekündigt und gleichzeitig ist auch noch ein Report einen Tag später rausgekommen, dass die Integration von KI wohl nicht so gut funktioniert bisher, wie EA sich das wünscht. Ups. Es gab ein peinliches Mortal Kombat Artbook, was veröffentlicht wurde. Peinlich nämlich in dem Sinne, dass auch dort AI-Upscaling benutzt wurde. Und zwar sehr, sehr schlechtes, sehr, sehr hässliches. Und das wäre ohne KI sogar einfacher und schöner gewesen. Dann wurde natürlich das Halo Remake angekündigt. Da würde ich heute auch noch mal ein bisschen drüber reden. Und Microsoft hatte von sich gegeben, in dem Fall Matt Booty, dass andere Konsolenhersteller gar nicht mehr ihre Konkurrenz seien. Nein, die richtig große Konkurrenz, das ist TikTok, das sind Filme und alles Mögliche, was Leute mit ihren Augäpfeln ansehen können. Da wollte ich ein bisschen drüber reden. Und dann schwingen wir auch zu dem Thema ab. Schafft sich Xbox mittlerweile selbst ab? Wie sehe ich so ein bisschen, blicke da etwas auf die Zukunft, wenn wir schon die ganzen Themen haben? Das wird wahrscheinlich so ein bisschen ineinander übergehen, auch bei den Sachen. Aber ich dachte, ich rede jetzt sowieso die ganze Zeit darüber und reg mich auf. Dann kann ich das auch nochmal hier im Podcast gesondert machen. Und abschließend, wie immer, eure Fragen. Falls ihr auch Fragen an mich stellen wollt, könnt ihr das gerne überall machen, in die Kommentarspalte, sonst wo. Und dann kommt es auch da vielleicht in Zukunft an. Und wie immer, dann noch ganz zum Ende das Outro mit den ganz besonderen Supportern. Aber legen wir los, fangen wir an heute mit Absolum. Aber halt, stopp! Eine Sache gibt es noch, von der ich euch erzählen muss. Für alle ganz durstigen Menschen da draußen gibt es nämlich jetzt auch noch im Vorfeld zu Halloween neue Sorten bei Holy. Und zwar zweimal neue Energy-Sorten und eine neue Holy Hydration. Bei Holy Hydration handelt es sich um Dragon Fruit und bei den Energy-Sorten einmal Asahi Anaconda und Tangerine Tarantula. Und ich muss gerade sagen, letztere finde ich absolut fantastisch. Also wirklich dieser Mandarine-Geschmack da drin im Energy ist großartig. Und vor allem, was ich halt an den Sachen mag, ist, dass die nie so penetrant sind in ihrem Geschmack, dass man das immer mitbekommt, aber jetzt nicht wirklich so allzu stark ist, dass es einen beim Trinken dann tatsächlich stört. Holy Hydration für mich sowieso der geheime Gewinner immer, obwohl ich die meiste Zeit natürlich dann täglich immer den Eistee hauptsächlich trinke und wegballer. Aber den Holy Hydration gerade so nach einem Sport, das irgendwie nochmal reinzupfeifen, das ist großartig und auch die Drachenfruchtsorte ist hervorragend. Natürlich gibt es das Ganze auch mal wieder rabattiert, falls ihr ein paar Sachen mehr bestellt bei Mix & Match. Es gibt auch nochmal in den ganzen Designs neue Flaschen, die ihr dazu beholen könnt im Halloween-Set. Und wenn ihr irgendetwas da holt, ganz egal was, ganz egal welche Rabatte ihr schon bekommen habt, dann könnt ihr auch nochmal mit meinem Code SPECKOBST da 10% sparen. Das heißt, falls ihr durch andere Rabattierungen schon was drauf bekommen habt, da bekommt ihr dann mit meinem Code SPECKOBST noch einmal 10% zusätzlich als Rabatt und das ist auch eine großartige Möglichkeit, mich und meine Arbeit einfach mal so nebenbei zu, ja, ein bisschen zu helfen. Das heißt, ihr bekommt die Sachen günstiger und ich bekomme noch einen kleinen Obolus obendrauf. Da haben wir doch beide was davon. Also schaut einfach mal gerne vorbei jetzt für die Halloween-Angebote oder ansonsten noch immer geht natürlich rund um das ganze Jahr der Code SPECKOBST5 und dann würde ich einfach mal sagen, machen wir weiter mit dem Podcast. Nach Streets of Rage 4 endlich das neueste Spiel von Guard Crush Games und das sind die Leute, die für das grundlegende Gameplay von Streets of Rage 4 verantwortlich waren und auch deren Engine in abgewandelter Form für das Spiel genutzt wurde. Das heißt, falls ihr auf den spielerischen Nachfolger beziehungsweise so, dass das neue Spiel der Leute, die dafür verantwortlich waren, gehofft habt, dann ist das jetzt mit Absolum da. Hat natürlich einen anderen visuellen Stil. Der ist ja mehr weitergezogen zu Shinobi Art of Vengeance. Aber ich muss auch sagen, dass ich Absolum wirklich, wirklich richtig schön finde. Also ich liebe diesen Comic-Look, den sie dafür gewählt haben. Ich finde, es landet teilweise zwischen so verschiedenen Sachen. Ich kenne mich jetzt in der Comic-Industrie jetzt nicht so gut aus, dass ich da direkte Vergleiche mit bestimmten Werken ziehen könnte. Für mich ist es halt eher so aus dem animierten Bereich, wo ich dann meine Verbindungen ziehe. So, es gibt ein paar Figuren, die mich visuell sehr an Venture Brothers erinnern, teilweise, aber auch Sachen, wo ich dann sage, oh, das wirkt wie so 2010er, 2010, 11, 12er Penny Arcade. Aber allgemein muss ich wirklich sagen, dass der Stil und die Farbpalette davon mir wirklich zusagt. Und Absolum ist ein Roguelike Beat'em-up. Also Beat'em-up im Sinne von Dragon's Crown würde ich das am ehesten damit vergleichen. Weniger jetzt ein Streets of Rage. Das hatte zwar auch einen Koop-Modus, aber hier in dem Fall würde ich sagen, gerade auch wie die Kampagnen-Level aufgebaut sind. Also dass man in dem Fall, ja, es ist ein Roguelike, dass du immer wieder diese neuen Runs hast. Aber die Levelstruktur mit hier hast du jetzt deine Stage oder du gehst halt von Raum zu Raum zu Raum und hast hier meine Abzweigung, die du auch reingehen kannst und dann mit den Bossen zwischendurch. Das erinnert mich dann gerade mit auch diesem Fokus auf den Multiplayer, den das Spiel hat, erinnert mich doch sehr stark an Dragon's Crown. Das wäre, glaube ich, so die Sache, ein auch Fantasy-Genre, aber nicht so stark überzeichnet, wie das bei Dragon's Crown der Fall ist. Und auch ein Spiel, was jetzt nicht so hektisch und schnell ist in seiner Spielbarkeit, wie das bei Dragon's Crown der Fall ist, sondern schon so ein bisschen langsamer, methodischer, wie man das eben auch eher aus klassischen Beat'em-ups dann eben kennt. Ne? Also, dass du auch hier wieder so Taktiken anwenden kannst, dass du jetzt nicht unbedingt in die volle Combo reingehen musst, sondern es auch oftmals besser ist, gewisse Charaktere so im, dann hast du einfach so den leichten so Jab, 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 um immer wieder den Gegner im Hits dann zu halten. Und dass das dann hier auch mit mehreren Charakteren funktioniert, dass ich vor allem liebe, wie man die Gegner ineinander werfen kann, also nicht nur das Werfen selber, sondern dass du auch ineinander schlagen kannst, dass die dann gleichzeitig noch gegen einen dritten Gegner fallen oder gegen eine Wand und auf irgendein anderes Objekt und dann hast du noch auch Items, die du aufnehmen kannst, wie jetzt zum Beispiel ein Messer und dann kannst du das noch auf die drauf werfen und so den Schaden erhöhen. Das sind wirklich die Aspekte davon, die mir sehr, sehr zusagen, dass du auch im Angriff die Möglichkeit hast, noch auszuweichen. Du hast jetzt keinen Dash, aber du hast die Möglichkeit nach, also nicht nach links und rechts, aber du hast eine Möglichkeit nach oben und unten. Das ist so Beat'em-up, Bell-Scroller-Style, dass du in den Bildschirm rein und raus gehen kannst, nach oben und unten und eben nach links und rechts. Nach links und rechts kannst du nicht ausweichen, da kannst du nur Angriffe abblocken, beziehungsweise kontern, parieren. Aber nach oben und unten kannst du dann ausweichen, dass du wirklich so einen Ausweichschritt machst, ne, so Tekken-Style, und dann von dort aus in einen Konterangriff dann reingehst. Also, dass wenn du dann ausweichst eine Attacke und dann angreifst, dann gehst du wirklich diagonal auf den Gegner zu. Das ist die einzige Attacke, die Magnetismus hat. Ansonsten musst du dich dann eben richtig positionieren und in die Gegner reingehen und dass du auch aus dem Laufen heraus, wenn du angreifst, man spürt diese Physikalität, die dabei mitgeht. Ich weiß, dass jetzt einige Leute dann schon wieder Schnappatmungen bekommen, wenn man sieht, dass es Parieren und Ausweichen Konter in dem Spiel gibt. Ich muss aber sagen, bei der Menge an Feinden, die dann auch später auf dem Bildschirm zu sehen sind, dass es immer noch funktioniert, weil du musst dich dennoch richtig positionieren und richtig reinstellen, auch wenn du konterst und dann währenddessen anderer Gegner dich von hinten angreift, dann kriegst du trotzdem auf die Fresse. Also du kannst nicht blind links nur kontern und blocken und alles machen, sondern das Positionieren und das Beachten von der Umgebung und von den Gegnern ist immer noch wichtig. Und zumal das reine Werfen von den Feinden so gut funktioniert und auch so viel Spaß macht, da die Sachen zu stacken und darauf auch sogar oftmals die Fähigkeiten ausgelegt sind, die man sich dann holen kann, dass du dann Schadensboni darauf bekommen kannst, Gegner ineinander zu werfen oder sie auf irgendwelche anderen Sachen draufzuwerfen und das dann für mich eben auch sehr gut funktioniert. Aber da kommen wir eben natürlich auch dann zu dem Part, der mir leider wieder missfällt, weil ich kein Freund von dieser grundlegenden Struktur bin, also dieser Roguelike-Struktur in solchen skillbasierten Action-Titeln. In rundenbasierten Spielen ist das nochmal so ein bisschen was anderes für mich, aber in actionbasierten Titeln finde ich es ehrlich gesagt ganz schlimm, wenn ich dann noch die ganze Zeit auf irgendwelche RPG-Sachen drauf gucken muss, dass du ja, jetzt habe ich dann den Run, wo ich, ne, dann möchte ich gerne die Sachen stacken, dann möchte ich gerne mit dem Skill arbeiten, Gegner ineinander zu werfen, weil das der Spielstil ist, den ich präferiere. Und dann habe ich einen Run, wo ich dafür keine Boni bekomme. Und dann ist es eher die andere Spielweise. Und dadurch fühle ich mich auch so ein bisschen mehr so, du kannst immer noch alles benutzen, natürlich. Aber wenn du je nach Run darauf einen unterschiedlichen Fokus gelegt bekommst, nicht nach Charakterauswahl, dass ich jetzt sage, oh, ich spiele jetzt den Charakter und der hat darauf einen Fokus, der hat die Fähigkeiten, sondern ich baue mir jetzt wieder diesen adaptiven Bild zusammen von Run zu Run zu Run und dann level ich die Figuren noch auf und krieg neue Fähigkeiten darüber, die ich auswählen kann. Und es gibt dann noch so Bonus-Items und so Kram, den du dazu auswählen kannst. Plus du kannst dann hier die übergreifenden Fähigkeiten steigern, dass du dann mehr Lebensenergie bekommst, dass du eine höhere Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer bekommst, dass du auf ganz, ganz verschiedene Sachen dauerhafte Boni bekommen kannst, indem du deine Charaktere auflevelst. Und das ist so der Teil, der mir dahinter so ein bisschen missfällt, weil ich glaube, auch diese Roguelike-Struktur würde für mich deutlich, deutlich besser funktionieren, wenn es mehr diese Arcade-Mentalität hätte, wo du kannst ja die ganzen Randomizer-Elemente mit reinbauen, dass du dann sagst, okay, wir machen jeden Run ein bisschen anders und hier kommen mal die Gegner hinzu und die Modifier auf den Feinden, aber dass du in deinem Charakter gleich bleibst oder wenn, dass du zumindest besser damit planen kannst, weil du dann immer die gleichen Upgrade-Stufen verfolgen kannst und du dann eben früh entscheiden musst, okay, gehe ich jetzt in den Weg, gehe ich jetzt in den Weg, genauso wie man dann den Charakter irgendwie auswählen könnte. Aber hier ist es ja so sehr stark umgedreht fast schon. Und das ist so ein Aspekt, den ich persönlich auch grundlegend wahrscheinlich immer ablehnen werde und es dann nur darauf ankommt, so wie stark ist das in dem jeweiligen Titel vertreten. So, dass ich mag ein Hades, ich mag ein Hades 2 und ich mag auch Absolum, aber es ist immer noch da, es ist immer noch diese Fläche und dann auch direkt anzufangen und zu wissen, oh, hier sind die RPG-Systeme zum Aufleveln und ja, ich werde natürlich auch durch das Spielen des Spiels besser, aber das geht ja einher mit eben diesen Fähigkeiten, die sich aufstufen. Und dann ist es so, werde ich jetzt wirklich besser oder werde ich nur ein bisschen besser, aber die RPG-Systeme machen mich dann eben auch besser. Und das ist dann so dieses falsche Gefühl da zu bekommen, was ich auch nicht wirklich mag, wo ich mir nicht sicher sein kann, was ist jetzt wirklich meine Verbesserung und was ist einfach nur das Spiel, was mir so einen Boni gibt. Deswegen mag ich auch Spiele wie Isaac oder so nicht, weil es da hast du zwar nicht diese übergreifende Progression, aber da sind die Items, die du bekommen kannst, so krass unterschiedlich und haben einen so starken Einfluss auf deine Fähigkeiten, dass ich oftmals dann in diesen Spielen einen Run beende und wenn ich gewonnen habe, es viel zu oft meiner Meinung nach daran liegt, dass ich einfach bessere Items bekommen habe und ich hatte nicht dieses knappe, jetzt habe ich es gerade noch geschafft und das bekommen und dann mit meinem Skill bin ich dann durchgekommen, sondern die meiste Zeit ist es, ich krieg hart auf die Fresse oder ich steamrolle alles in den Spielen. Und das, ne, das ist dann auch so eine Sache, die ich persönlich nicht mag. Das heißt, wenn es skillbasiert ist, mag ich mehr so Sachen wie Downwell, wo du auch verschiedene Items und Waffen hast und Upgrades, die du bekommst, aber sie sind wesentlich kompakter und der eigentliche Skill ist das, was du wirklich brauchst. Ohne den Skill kommst du in diesem Spiel nicht weiter. Ganz egal, was du an Items bekommst, was du an Modifiern bekommst, weil es gibt nur wenige. Das heißt, es ist meistens nur die Reihenfolge, in der du die Sachen bekommst, dann anders pro Run, aber nur du kommst durch deinen eigenen Skill wirklich weiter und da habe ich dann wesentlich mehr Spaß als an Spielen, wo ja, du wirst irgendwann übergreifend besser, du wirst irgendwann übergreifend besser in einem Spiel wie Isaac, aber während der Zeit, wo ich das dann spiele, habe ich einfach überhaupt keine Freude daran, weil es zu sehr auf diese Items ankommt, die ich bekomme, gerade in dieser Anfangsphase. Und hier bei Absolum macht mir das Spiel dann zwar sehr viel Spaß und der Skill steht definitiv mehr im Vordergrund, weil das, was ich in der Runde bekomme, ist zwar auch wichtig, aber ohne den dahinterliegenden Skill ist es auch gar nichts. Aber dann ist es eben diese Meta-Progression, die du noch oben drauf bekommst, die mir wirklich nicht schmeckt. Was ich an dem Gegnerdesign bisher gesehen habe, ist wirklich ziemlich cool. Das erinnert auch oftmals an so klassische Fantasy-Beat'em-Ups, also so ein paar Elemente und Gegnerdesigns oder auch Umgebungen, wo ich gedacht habe, ja, das könnte so ein D&D-Beat'em-Up von Capcom beispielsweise sein. Das finde ich ziemlich cool. Auch so die Bosse, gegen die ich bisher gekämpft habe, fand ich, waren vernünftig designt und hatten auch alle ihre verschiedenen Mechaniken, mit denen sie arbeiten. Und aber gerade auch diese Gruppendynamik, die Gruppenkämpfe, das sind die Sachen, die ich wirklich cool finde an dem Spiel. Das heißt so, ich glaube, man kann so ein bisschen daraus hören, ob das was für einen ist oder nicht, wenn man schon ähnliche Titel mit solchen Strukturen gespielt hat und wenn man eben auch so das Beat'em-Up-Genre mag. Es ist definitiv ein vernünftiger Titel in dem Bereich, aber es ist immer noch zu sehr von seiner Struktur, von seinen RPG-Systemen abhängig Und da wird man wahrscheinlich ungefähr wissen, wo man steht, ob das eine Sache ist, die man mag oder die man toleriert oder die man einfach wirklich grundlegend ablehnt. Also bei mir ist es auf jeden Fall eine Sache, wo ich sage, ich finde es grundlegend immer schlechter, aber ich habe trotzdem meinen Spaß mit dem Spiel und ich kann immer noch aus den Runs und aus der Kampagne und aus den Charakteren, aus den Movesets und aus dem grundlegenden Kampfsystem immer noch genügend rausziehen, dass ich da meine Freude mit habe. Aber genau wie Hades wird es mich wahrscheinlich nie so erfüllen wie ein wirklich, wirklich auf seine reines Kampfsystem, reines Level-Design fokussierten Spiele, die auch alles durchdesignt haben, ohne jetzt in irgendwelche Metaprogressionen und sonst was reinzugehen. Ich glaube, das werde ich immer mehr wertschätzen als solche Spiele. Nichtsdestotrotz Absolum auch von meiner Seite aus ein cooler Titel und ich kann auf jeden Fall sehen, warum das Ding momentan so einen Erfolg feiert. Ist auch schade, dass dann klassische Beat'em-ups niemals so erfolgreich oder generell klassische Arcade-Spiele irgendwie niemals so erfolgreich sein können wie ein Roguelike. So ein Entwickler könnte eigentlich, oh, hier ist, du willst ein Arcade-Spiel machen? Okay, dann mach ein Roguelike draus, wenn du auch deine Miete bezahlen möchtest. Weil selbst ein Streets of Rage 4, und das war schon eins, das sich gut verkauft hat, aber das lag natürlich auch an der ganzen Marke und dem Marketing dahinter und den Visuals davon. Und Sachen wie Fightin' Rage, was halt wirklich eines der besten Indie-Beat'em-Ups aller Zeiten ist, das hat dann Probleme, wirklich mega erfolgreich zu werden. Also ich glaube, das war erfolgreich genug für den Entwickler, aber es ist jetzt kein Phänomen geworden. Und wenn du dir auch dann die Verkaufszahlen oder die Spielerzahlen und die Reviews von allem anderen ansiehst, was jetzt keine starke IP hat, was jetzt nicht ein Streets of Rage ist oder was jetzt nicht ein Ninja Turtles ist, da hast du wirklich überhaupt Probleme, über ein Spiel zu finden, was mehr als 500 Reviews bei Steam oder so hat. Und deswegen, ich kann das schon verstehen, ich kann da auch vollkommen nachvollziehen, wenn dann die Devs sagen, okay, dann gehen wir eben in diese Richtung und dann machen wir das, aber auch da würde ich mir wünschen, dass man vielleicht dann versucht, so, kann man die Leute nicht dann tricksen und sagen, ja, das ist ein Roguelike, aber wir lassen diese Metaprogression raus, wir lassen diese RPG-Systeme raus und wir versuchen dann eher ein Spiel wie Spelunky zu machen, wo der reine Skill und die reine grundlegende Erfahrung mit dem Spiel und das Besserwerden in der, ne, wie du die ganzen Level liest und weißt, wie die Sachen miteinander interagieren, dass das tausendmal wichtiger ist als Itemglück. Du kannst das beste Itemglück in Spelunky haben und du wirst keine Chance haben, ans Ende irgendwie durchzukommen. Und selbst wenn du absolutes Pech hast, das, was du vom Spiel mitgegeben bekommst, das reicht immer aus, um vernünftig irgendwie ans Ende zu kommen. Das hat keine Downtime, das fängt sofort gut an. So, das muss ich sagen. So, Spelunky ist finde ich, so der Goldstandard von diesen skillbasierten Roguelike-Spielen und ich wünschte, mehr Titel würden ihre Genres nehmen und in eine Richtung wie Spelunky gehen und weniger in diese, wir machen jetzt Metaprogression und irgendwelche RPG-Systeme drauf, weil das natürlich wesentlich einfacher ist, weil du den Leuten versprichst, egal wie sehr du verkackst, egal wie sehr du auf die Fresse bekommst, du musst nicht besser werden in dem Spiel, du wirst einfach schon besser durch diese Metaprogression und ich kann verstehen, warum das funktioniert. Und ich finde jetzt auch nicht schlechtest daran, wenn man das mag, aber ich finde einfach so, dass es gefühlt immer das Einzige ist, gerade in den actionbasierten Teilen und meistens eben nur die rundenbasierten Spiele das auf dem Skill machen können. Ich meine, da ist ja inhärent, bei den Sachen ist ja inhärent noch so ein bisschen RNG eben auch dazu. Das ist so der Teil, der mich immer so ein bisschen wurmt, wenn ich so ein Spiel wie Absolum sehe. So, es freut mich für die Entwickler, es ist auf jeden Fall ein guter Titel, aber es bleibt eben auch so ein gewisser Wermutstropfen dann zurück.
News für mich, ich habe News bekommen, da freue ich mich, auch wenn sie in diesem Fall nicht so besonders gut sind, vielleicht hätte ich mit der dämlichen Referenz noch ein paar Ausgaben warten sollen. Jedenfalls, Spielejournalismus geht nicht so gut, bisschen in der Krise, nicht erst jetzt, schon etwas länger, aber ein paar konkrete Zahlen. Und zwar sind im Verlauf der letzten 2 Jahre 1200 Leute, zumindest basierend auf der Datenbank bei GamesPress, also das ist eine Seite, wo sich Journalisten, aber auch PR-Leute und die Firmen selber eintragen können, damit man sich leichter gegenseitig finden kann. Also auch für mich ist das eine Webseite, die ich nutze, damit ich dann sehen kann, oh hey, hier wird Spiel XY rausgebracht.
welche PR ist dafür überhaupt zuständig, in welchen Ländern, dass ich da anschreiben kann, falls ich jetzt nicht schon in deren Mailverteilern bin und da darüber informiert wurde. Auch gerade bei sehr vielen Indie-Titeln ist das dann ganz nützlich. Und auf der Seite kann man sich eben auch als Journalist eintragen. Ne? Also vor allem natürlich als solcher, wenn man bei großen Publikationen arbeitet. Und um genau diese geht es auch. Also dass hier in den letzten 2 Jahren von dieser Seite 1200 Namen verschwunden sind und das auch jeweils 600 innerhalb der letzten 2 Jahre. Also das ist auch jetzt nicht irgendwie das eine Jahr waren so 800 und dann 400, sondern wirklich in beiden Jahren 600. Und das ist ja auch immer ein Trend, den man so sieht, wenn man den Leuten auch online folgt, dann hört man ja auch öfter so den Satz, ne, so die nordamerikanische Spielepresse besteht mittlerweile nur noch aus 30 Leuten. Und das ist ja auch wirklich das Gefühl, was man bekommt, weil ja auch die meisten Personen nicht mehr fest angestellt sind, sondern nur noch freie Schreiber sind, die dann das nebenbei machen, die einen, ne, so einen Dayjob haben und dann das noch irgendwie tun oder für ganz viele Magazine schreiben oder auch in anderen Bereichen tätig sind und schreiben oder dann eben so für größere Firmen Mock-Reviews machen oder als Consultant arbeiten, ne, alles Mögliche. Also die allerwenigsten Leute können von dem Spielejournalismus alleine leben. Und die Leute, die das können, das sind eigentlich fast ausschließlich solche Personen, die dann fest angestellt sind, die fest angestellte Personen bei IGN sind, bei GameSpot sind. Ne? Das sind diese großen Publikationen, bei uns in Deutschland beispielsweise alle Leute, die fest von Webedia eingestellt sind, ne? Also das größte Medienhaus. Und genau von diesen großen, ne? Also es geht jetzt nicht um irgendwelche rinky-dink-kleinen Seiten, sondern wirklich die größeren Seiten, von denen sind weltweit 1200 Leute in den letzten Jahren verschwunden. Und das wundert mich überhaupt nicht. Das ist mega scheiße, aber es wundert mich überhaupt nicht, weil es ist so schwer und fast schon unmöglich, A, überhaupt eine Stelle dazu bekommen, weil du brauchst mittlerweile da wirklich die Connections, um damit Leute überhaupt auf dich aufmerksam werden, damit du dann da den richtigen Zeitpunkt auch noch abbekommst, wo vielleicht mal irgendetwas frei wird, wo jemand nochmal angeheuert werden kann. Und die meisten Leute machen das eben Freelancing und schreiben dann für sehr viele Publikationen und müssen da eben auch die ganzen Sachen verkaufen. Und das bedeutet, dass du basierend auf der Menge deiner Arbeit bezahlt wirst. Ne? Also, dass du da so viel wie möglich schreiben musst und darunter natürlich auch oftmals dann die Qualität leiden kann, als wenn eine Person jetzt fest angestellt ist und hey, du sollst einfach nur den besten Job machen, den du tätigen kannst. So. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo ich deswegen auch immer sehr dafür propagiere, gerade die Independent-Leute zu unterstützen. Ich finde es auch okay, ne? Holt euch gerne so ein Games Plus-Abo, wenn ihr die Arbeit unterstützen wollt und da wertschätzt oder kauft irgendein Magazin, das ist auch okay, aber vor allem die unabhängigen Magazine, die gegründet wurden, in den USA ist es ja nochmal wesentlich größer, da haben wir ja wirklich Magazine, die gegründet wurden, auch Seiten, wo Texte geschrieben werden, so Sachen wie Aftermath beispielsweise oder Remap. Und Aftermath, da habe ich auch ein Jahresabo bei denen, weil ich die Arbeit da sehr wertschätze. Ich bin auch bei dem Patreon von Video Game Chronicles, weil ich der News immer sehr stark nutze, sowohl hierfür als eben auch für Videos, die ich produziere. Und ich bin jetzt nicht auf deren Patreon-Inhalten drauf, aber alleine nur dafür, dass ich mir denke, das ist wertvolle Arbeit, das ist eine sehr gute Seite. Und dann kann ich das Ganze problemlos werbefrei nutzen, ohne irgendwelche Adblocker-Sachen verwenden zu müssen, die dann mal aufhören zu funktionieren oder ich eben mobile auch nicht nutzen kann. Dann finde ich es gut, dass ich sage, hey, hier, das sind einfach ein paar Euro im Monat und dann gebe ich das dafür aus. Und das Gleiche auch im deutschsprachigen Raum, dass ich dann auch sage, okay, hier sind kleinere Magazine, wir haben jetzt nicht wirklich die Sachen, die groß schreiben, so ist es mehr Podcasts. Das ist, glaube ich, das, worauf es sich im deutschsprachigen Raum hauptsächlich fokussiert. Aber als zum Beispiel jetzt hier auch Sebastian und Martin mit Decode an den Start gegangen sind vor ein paar Monaten, da war ich sofort, okay, ich kenne eure Arbeit von den Reportagen, die ihr zusammen gemacht habt. Ich finde euch auch so ganz knorke. Und das ist ein Projekt, was ich unterstützen möchte mit der Message, die ihr da gesetzt habt und den Inhalten, die zuerst gezeigt wurden. Hier ist eben auch meine Unterstützung bei Patreon. Schaffe ich es, alle Sachen zu schauen, allen Dingen irgendwie zuzuhören? Nein, das kriege ich bei all den Podcasts, die ich höre oder die Sachen, die ich verfolge, das kriege ich nicht hin. Aber das ist auch in Ordnung. Das ist auch vollkommen okay. Ich weiß ja auch von den Zahlen her, dass die meisten Leute bei mir natürlich nicht alles irgendwie gucken können. Und dass es auch sehr viele Leute gibt, die schon seit Jahren im Patreon sind und wahrscheinlich die wenigsten Sachen dort geguckt haben. Hundertprozentig. Also ich meine, sonst hätten die Beiträge dort wesentlich mehr Aufrufe und die sind eigentlich immer so prozentual relativ gleich geblieben zu der Menge an Leuten, die da eben auch subscriben. Und das ist okay. Ne? Das ist zwar, bei mir löst das immer so eine Sorge aus von, oh mein Gott, mögen die Leute das nicht und dann sind die deswegen bald wieder weg, sondern es ist eben mehr dieses, du kommst bei dem ganzen Kram nicht hinterher und es geht oftmals dann eben auch darum, okay, zu sagen, ich will einfach, ne, die Arbeit von dir allgemein, alles, was du irgendwie machst, finde ich dann wertvoll und deswegen möchte ich ja auch, dass du das im besten Fall sorgenfrei dann machen kannst. Und deswegen ist es auch mein Appell immer, natürlich, ne, bei mir auch gerne, dass ich den ganzen Quatsch hier weitermachen kann, aber allgemein, wenn es Magazine gibt, wenn es Arbeit gibt, die ihr gerne konsumiert, auch ich weiß, das ist immer so ein böses, abfälliges Wort, aber finde ich ehrlich gesagt gar nicht, dass wenn ihr Artikel lest, dass wenn ihr Podcasts hört, dass wenn ihr Videos von Leuten schaut und eben sagt, das finde ich ist wertvolle Arbeit und dann eben zu gucken, was kann man davon unterstützen. Ich kann auch nicht alles unterstützen, das geht nicht, aber ich schaue immer, dass ich so auch sehe, okay, da sind Leute, die haben jetzt definitiv nicht zu 100% ausgesorgt. So, ich brauche jetzt nicht die ganzen YouTube-Creator finanziell unterstützen, wo ich weiß, denen geht es relativ gut. So, das heißt jetzt nicht, dass irgendwie alle Leute bei einem Jacob Geller oder so wieder zurücktreten sollten. Den habe ich meine Zeit lang unterstützt. Aber jetzt denke ich mir, nee, der hat's eigentlich so ziemlich geschafft. Dem scheint es finanziell ganz gut zu gehen. Den unterstützen auch noch sehr viele Leute. Und ich habe einfach nicht die finanziellen Mittel, um alle Personen finanziell zu unterstützen, bei denen ich das gerne machen möchte. Also ziehe ich das Geld dort ab und parke das dann beispielsweise jetzt bei Decode in dem Fall. Das war jetzt kein 1:1 Austausch, aber so sehe ich das dann immer, dass ich hauptsächlich versuche, klar, es gibt auch Leute, die definitiv ausgesorgt haben, aber wo ich dann einfach die exklusiven Inhalte so gerne sehen möchte, dass ich da noch das Geld zusätzlich gebe. So, ich glaube, ein Jeff Gerstmann hat ausgesorgt mit seinem Podcast, so gut wie das Ding läuft, aber ich mag die Bonusinhalte, die er auch da drauf produziert und höre die gerne eben auch nebenbei. Zwar bei ihm wünschte ich, dass ich meine Podcasts in dreifacher Geschwindigkeit hören könnte, weil er so langsam mit so vielen Pausen redet. Aber es ist ein Podcast, den ich gerne höre und wo ich dann eben auch die Bonusinhalte wertschätze. Aber ansonsten muss ich da eben oftmals dann gucken, wie ich das austariere. Aber es ist einfach immer so dieser Appell, so die Sachen, die euch wertvoll sind, die zu unterstützen. Weil gerade bei diesen kleinen, eigenen, auch alleine geführten Independent-Sachen braucht es wesentlich weniger Geld. Damit so ein kompletter Apparat wie Webedia funktioniert, müssen da Millionen von Euro reinfließen und das ist dann auch hauptsächlich alles die Werbekampagnen in den meisten Fällen, die das dann finanzieren. Und so zwei Leute wie jetzt irgendwie bei Decode, die zu finanzieren, das kriegt man mit ein paar hundert Leuten hin. Also das sehe ich ja selber, das weiß ich ja auch durch die Arbeit bei Inkribben und die Leute, die uns da bei Steady supporten und eben auch bei mir alle Leute, die mich finanziell supporten. Du brauchst ja an sich immer so, wird ja gesagt, so 1000 Superfans. Wenn du 1000 Leute hast, die dich finanziell unterstützen mit so ein paar Euro im Monat, dann hast du ausgesorgt. Dann kannst du machen, was du willst. Natürlich, wenn das, was du machen willst, extrem viel kostet, dann brauchst du vielleicht nochmal ein bisschen mehr Geld. Aber zumindest das reine Überleben ist problemlos gesichert. Und in den meisten Fällen reichen eigentlich schon ein paar hundert Leute, dass du pro Person dann ausgesorgt hast und einfach deine Arbeit machen kannst. Und das sind jetzt nicht die größten Zahlen, die es braucht, gerade daran gemessen, wie viele Leute tatsächlich die Inhalte konsumieren. Erneut, nicht jeder kann alles unterstützen, aber wenn es halt wirklich so, ne, das müssen ja nicht immer dieselben 5 oder 10% sein, die das machen. In den meisten Fällen sind es halt wirklich nur so 1 bis 2% der Leute, die einen finanziell unterstützen. Und alleine, wenn das nur so bis 5 oder 10% hochgeht und dann immer unterschiedlich, das ist, ne, hier sind es mal die 5%, hier sind es mal die 10% oder so, dann hätten wir die Möglichkeit, so viel mehr unabhängige Arbeiten zu haben. Also das ist natürlich auf alles bezogen, in dem Fall jetzt eben Spielejournalismus. Und deswegen kann ich einfach immer nur so sagen, dass das macht wirklich einen Unterschied und das ist auch wertvoll, das da zu machen. Natürlich immer nur in dem Rahmen, in dem man auch darüber Verfügung hat. Niemand sollte sich schlecht fühlen, wenn man die finanziellen Mittel nicht hat, da keinen zu unterstützen. Das ist vollkommen in Ordnung, aber wenn man einfach nur so ein paar Euro im Monat übrig hat dafür und sagt, hey, ich schaue davon viel, ich höre davon viel, ich lese davon viel, ich weiß die Arbeit wertzuschätzen, ich finde, das ist ein Mehrwert, dass das existiert, dann zu überlegen, hier und da mal ein paar Sachen zu unterstützen. Das ist einfach nur die Sache, die ich Leuten da immer wieder mitgeben möchte. Wir machen weiter mit EA, die sich zusammen mit Stability AI zusammengesetzt haben gesagt, hey, wir haben eine offizielle Partnerschaft. Und da ist es ja so, dass EA jetzt privat gehen, dass sie ja von mehreren Leuten zusammen gekauft wurden. Das war ja der Investment Fund von Saudi-Arabien. Das waren dann aber auch so Firmen wie zum Beispiel der einen, die Jared Kushner gehören, dem Schwiegersohn von Donald Trump. Und die Firma selber, EA, ist jetzt eben noch beladen mit 20 Milliarden Dollar Schulden. Also die Firma trägt und die dann auch EA als Firma irgendwie erwirtschaften muss. Und das ist allein die Zinsen, die sie da jedes Jahr tilgen müssen. Das wird auf jeden Fall echt heftig und es wurde ja schon bei dieser Übernahme angekündigt, dass versucht wird, mit der Kraft von KI das Ganze zu handhaben. Ne? AI will save us und da laufen auch wohl schon einige Sachen. Jetzt wurde diese offizielle Zusammenarbeit mit Stability AI da angekündigt und das sind am besten, glaube ich, bekannt für Stable Diffusion, die sie haben und nutzen und dann eben noch so ein paar andere Tools. Wenn du auf die Webseite gehst, das ist so viel Schall und Rauch, da wird so viel Kram angekündigt, aber nicht wirklich gezeigt, wie die Sachen dann tatsächlich funktionieren. Du hast keine wirklichen Case Studies und Testimonials. Du hast so drei Mini-Case Studies, die aber ehrlich gesagt ziemlich peinlich sind. Also als jemand, der vor allem in der Werbebranche eine Zeit lang gearbeitet hat und weiß, was eigentlich ein gutes, vernünftiges Testimonial oder eben auch so Case Studies eben sind, das ist peinlich. Das sind Sachen, die du draufpackst. Das ist wie Lebenslauf füllen. Du hast eigentlich nichts geleistet und musst jetzt irgendwie dir so ein paar Dinge ausdenken und da so ein bisschen rumbullshitten, um das Ganze dann gut klingen zu lassen. So wirkt das auf mich. Und das Lustige ist, dass einen Tag nach dieser Ankündigung bereits ein Report rauskam bei Business Insider, wo darüber berichtet wurde, dass die bisherigen Unternehmungen von EA und KI, was sie ja im Vorzug auch jetzt schon selbst vor der Übernahme gemacht haben, dass die nicht so gut funktionieren. Weil wenn man sich anschaut, wie viele Leute innerhalb der Firma überhaupt diese Arbeit mit KI nutzen wollen, dann sind es hauptsächlich CEOs. Dann hast du so, oh, diese ganze obere C-Suite-Etage, die hat da voll Bock drauf. Die möchte das auf jeden, da sind so über 90% nutzen das und wollen das auch nutzen. Im Management bist du dann eher so bei 60% und dann bei den eigentlichen Arbeitern, da bist du bei unter 30%, die das tatsächlich nutzen wollen. Und ich finde, das sagt auch schon mal sehr viel über die Sachen aus, über die Qualität davon und natürlich, dass die Arbeit von irgendwelchen Managern hauptsächlich daraus besteht, sich E-Mails zusammenfassen zu lassen, sich irgendwelche Reportings zusammenfassen zu lassen und dann das in irgendwelchen Präsentationen oder anderen E-Mails weiterzugeben. Und ja, das ist Arbeit, die du in Großteil natürlich von irgendeiner Large Language Model übernehmen lassen kannst. Da wird auch garantiert am Level der Qualität nichts verloren gehen, weil, sind wir mal ehrlich, so hoch war das dann vorher wahrscheinlich auch nicht immer. Aber die eigentliche Arbeiterschaft, die muss ja die tatsächliche Arbeit auch erfüllen und die kriegen das dann von oben drauf gedrückt. Und da hat sich eben gezeigt, dass es in vielen Fällen nicht wirklich gut funktioniert, dass man immer wieder noch nacharbeiten muss und dass dadurch mehrere Probleme entstehen. Einerseits, dass es oftmals länger dauert und dadurch kostenspieliger ist, das Ganze so zu machen, weil es muss ja auch für den Aufbau von dem ganzen System oder die Nutzung anderer Sachen gezahlt werden. Und du hast eben die Zeit der Mitarbeitenden, die dann noch zusätzlich drauf geht und bezahlt werden muss. Und das andere Problem ist, dass dadurch auch keine Zeit mehr da ist, die jüngeren Leute anzutrainieren, die ja jetzt sofort anfangen sollen mit diesen ganzen KI-Tools und die dann nicht in der Lage sind, sich die Fähigkeiten aufzubauen, mit denen ältere Leute die Fehler, die die sie bei dieser KI erkennen, dann ausbessern können. Und anstatt dann damit beschäftigt zu sein, die nächste Garde auszubilden und denen zu helfen, sind sie eher damit beschäftigt, die Halluzinationen von irgendeiner KI dann zu bereinigen, beziehungsweise dann eben auch in dem Fall nur da den jüngeren Leuten irgendwie zu helfen. Ne, und man sieht es ja eben auch, dass gerade wenn dann Leute redundant gemacht werden, dann sind es eben auch die jüngeren, unerfahrenen Personen, dann werden von denen auch weniger angenommen und auch da hast du ein Problem, dass dann für die Zukunft weniger Leute trainiert werden und wenn nach hinten raus dann die Älteren alle wegfallen, dann hast du das Problem. Dann kannst du keine Senior-Position mehr einstellen, weil die ganzen Senior-Leute weg sind oder schon irgendwo anders angestellt. Also da schafft man sich auch für die Zukunft halt riesige Probleme und gerade dieses, oh, das ist unser Allheilmittel, wir packen einfach KI drauf von Leuten, die keine Ahnung haben, wie Videospielentwicklung wirklich funktioniert, sondern einfach nur in der Chefetage da sitzen und dann sagen, arbeitet einfach ein bisschen härter mit weniger Leuten und nutzt einfach die KI dafür. Die kann mir auch meine E-Mails problemlos zusammenfassen. Warum kriegt ihr das nicht gebacken? Und dann einfach nur schneller, schneller, härter, härter zu schreien und sich dabei zu erhoffen, dass die Leute auf einmal eine bessere Arbeit abliefern. Also ja, ich sehe da eine ziemliche Katastrophe auf uns zusteuern in dieser Branche allgemein, wenn das wirklich so stark erzwungen wird, diese Sachen einzusetzen. Und ich sehe dann eben auch gerade für EA ist sehr problematisch, weil schon unter den besten Bedingungen ist es sehr schwer, Schulden von 20 Milliarden Dollar zu tilgen bei einer Firma, deren Jahresumsatz, also nicht der Profit, sondern der Jahresumsatz bei so knapp 9 Milliarden liegt. Und ich glaube, der Profit war immer unter 2 Milliarden. Also ich glaube eher so in dem von 1,5 oder so. Und das ist in den guten Jahren gewesen. Also das wird wahrscheinlich dann gerade mal ausreichen, um so einen Teil der Zinsen irgendwie zu tilgen. Also keine Ahnung, wie man da mit 20 Milliarden im Nacken irgendwie sitzen soll. Da brauchst du nur ein oder zwei schlechte Jahre oder Quartale und schon hagelt es Probleme. Also ich sehe da die Zukunft leider, leider sehr schwarz, gerade für einige Teams. Müssen wir mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt, wie sich das Ganze dann auch mit der drohenden Platzen der KI-Blase dann entwickelt. Ich meine, das wird dann halt nicht komplett weggehen, aber die Sache ist schon mal, je nachdem, wie krass dieser Moment dann sein wird, wie es sich dann auf den Rest auswirkt. Ich glaube, das ist eine Sache, die kann einfach niemand vorhersehen. Es wird auf jeden Fall nicht besonders gut sein für die meisten Leute. Ein Mortal Kombat Artbook wurde veröffentlicht. Mortal Kombat Flawless Victory, geschrieben bei Ian Flynn. Und die eigentliche Qualität von jetzt den Texten, die dort drin sind, oder die ausgewählte Struktur und alles, da kann ich nicht zu viel sagen. Aber eine Sache, die dort passiert ist, und das sieht man auch, wenn man sich die Screenshots ansieht, die geteilt wurden von dem Buch online, da wurde mit richtig, richtig schlechtem AI-Upscaling gearbeitet. Dass verschiedene Assets aus dem Spiel, damit sie eben in hoher Auflösung in dem Buch abgedruckt werden können, per KI abgescaled wurden. Also wirklich so auf einem absolut beschissenen Level. Also ich sehe mir hier Bilder an, eben auch so von Sub-Zero. Und da gehen also die Augen ins Gesicht über, die Maske ins Auge rein. Die Hände haben eher was von so einer, weiß ich nicht, so einer surrealen PS1-Optik auf einmal. Das ist total bescheuert, weil zumal du es dir auch unnötig schwer gemacht hast, weil genau wie das auch andere Bücher machen, ne, schau dir die Bücher von Bitmap Books an oder so, da wird auch nicht mit AI-Upscaling irgendwas betrieben. Das ist so ganz normales Nearest-Neighbor-Upscaling, dass du da eine saubere Version hast. Also ja, dann siehst du eben auch die ganzen Pixel, wie sie damals dargestellt wurden, nur in größer, aber es ist eben das tatsächliche Bild. Und gerade wenn du von einem Artbook redest, wo es um die Kunst geht und dann werden die ganzen Icons der Figuren aus dem Spiel gezeigt und anstatt diese sauber hoch zu skalieren, nimmst du das mit AI-Upscaling und dadurch sieht es aus wie Scheiße. Also ja, richtig, richtig großartige, peinliche Arbeit. Das Halo Remake wurde angekündigt und ja, ich bin nicht gerade sehr erfreut darüber. Und wie ich auch in dem Video gesagt habe, für mich das größte Problem, also sagen wir mal, die eigentliche Qualität von dem Remake, wie es optisch aussieht, finde ich, es sieht absolut aus wie Scheiße. Sorry, aber gerade auch so Sachen zu ändern, wie die so Betongebäude, die sehr stark so Brutalismus nachempfunden waren, jetzt in so richtigen, also das sieht schon aus wie Plastik. Ich weiß, das sollen dann so irgendwelche Metall-Stahlgebäude sein, aber die reflektieren eben auch auf eine so extreme Art und Weise, genau wie dieses Wasser reflektiert, dass das so künstlich alles wirkt. Na, du nimmst diese Unreal Engine und möchtest eigentlich mehr in so einen Fotorealismus reingehen, aber es sieht für mich noch mehr gekünstelt aus, weil es dann halt richtig in diesen Uncanny Valley Effekt reingeht, wo es so Hyperrealismus, aber offensichtlich fake die ganze Zeit. Und das ist eine Sache, die ich richtig hässlich finde an dem Spiel. Aber für mich die größte Problematik ist einfach, dass es ein Zeichen dafür ist, dass sie keine Ahnung haben, was gemacht werden soll. Das ist so, nachdem Bungie Halo aufgegeben hat, um dann wegzugehen und Destiny zu machen, haben Microsoft ja das 343 Studios schon im Vorfeld gegründet. Das sind ja die Leute, die ja auch das erste grafische Remake zu Halo 1 gemacht haben, mit der Anniversary Edition von Halo auf der 360, dass die dann die Serie fortgeführt haben. Mit Halo 4, mit Halo 5, mit Halo Infinite. Und das waren alles Spiele, die sich gesagt haben, wir müssen Halo modernisieren. Und dann hat man sich immer das, was ist das Kontemporäre, das Moderne, und das klatschen wir jetzt da drauf. Und dann machen wir mit dem nächsten Teil wieder was anderes und im nächsten Teil wieder was anderes und im nächsten Teil wieder was anderes. Und es verfolgt keine eigene Vision. Es gibt nicht Sachen vor. Das war ja das hast du ja bei den alten Halo-Teilen gemerkt. Also gerade Halo 1 war ja sowas richtig Revolutionäres im First-Person-Shooter-Genre. Und dann auch Teil 2 hat sich ein bisschen was getraut, gerade mit seiner Narrative. Dann der dritte Teil natürlich auch noch mal so groß. Da haben sich ja extrem viele Leute drauf gefreut. Und dann war es diese, jetzt kannst du das mit 4 Leuten in der Koop-Kampagne durchspielen. Und wir haben diesen Forge-Modus und Multiplayer noch mal alles ausgebaut. Und es war halt so ein richtiges Event-Ding. Dann selbst ein ODST hat so mehr versucht, in diese Vibes-Richtung reinzugehen und seine Story auf eine andere Art und Weise zu erzählen. Und deswegen weiß ich das auch wirklich sehr wertzuschätzen. Also ODST gehört da auch zu meinen Lieblingsteilen. Und Reach war dann noch mal so ein Send-Off von der Serie, wo du so ein bisschen so Best-Off von allen Sachen hattest. Und das würde ich auch, glaube ich, als meinen Lieblingsteil der Reihe bezeichnen. Also für mich sind so die drei besten Halo-Spiele sind Reach, ODST und Halo 3. Und danach, also 4, 5 konntest du in der Pfeife rauchen und 6, ich hatte Infinite einfach schon gar keine Lust mehr, das zu spielen. Und dann hatten sich auch die ganzen Pläne, die sie dafür hatten, einfach in Luft aufgelöst. Ja, Splitscreen-Koop können wir jetzt nicht mehr anbieten. Ja, der Multiplayer hat sich irgendwie auch so verlaufen. Da findest du irgendwie mittlerweile schon gar keine Matches mehr. Und jetzt haben wir den Studionamen nochmal geändert von 343 jetzt in Halo Studios, um es plakativer zu machen. Und dann brauchen sie 4 Jahre. Und das, was sie ankündigen, ist ein Remake nochmal vom ersten Teil. Und es wird nicht mal die Master Chief Collection geportet. Natürlich kommt es jetzt eben auch auf PlayStation, weil Xbox jetzt sowieso alles egal ist und du brauchst diese 30% Gewinnmarge, die jetzt vorgegeben ist, ja, das passiert dann eben. Und dann reitest du dich weiter damit rein. Und weil kreativ irgendwie nicht so, ne, das fühlt sich dann an, als ob einfach kreativ nichts da wäre. Als ob man einfach keine Ahnung hat, was man damit machen soll. Und dann, wie wird das angepasst? Ja, Unreal Engine 5, shiny new graphics, keinen eigenen wirklichen Stil, sondern nur aussehen lassen wie alle anderen Spiele. Und dann auch die Mechaniken reinnehmen. Einfach nur, ja, okay, wir machen jetzt auch, Spieler erwarten heutzutage einen Sprint-Button, also machen wir auch jetzt Sprint in Halo 1 rein. Und das ist nicht, dass ich sage, du darfst das nicht machen, aber es fühlt sich nicht an wie diese künstlerische Entscheidung. Es fühlt sich nicht an wie diese Vision, wo man sich hingesetzt hat und überlegt, wie kann man das dann irgendwie am besten einbauen, sondern gesagt, nee, die Leute wollen, okay, wir müssen alles, was ikonisch ist, beibehalten und das möglichst nah getreu dann irgendwie machen und dann packen wir da einfach neue Sachen dann drauf und dann scheiß drauf, wie das irgendwie zusammenpasst und wie das irgendwie funktioniert. Und das ist so diese Mentalität, die ich dahinter fühle. Ne, natürlich, ich kann das nicht zu 100% wissen, aber das ist das, was man mir damit gibt. Das ist das, was du mir damit sagst, wenn ich das so im Kontext allem drumherum betrachte und dann dieses Remake. Das heißt für mich, ihr habt keinen Plan, was ihr macht. Ihr habt keinen Plan, was ihr damit machen sollt. Ich kann es ja verstehen, dass man, ja, sie wollen jetzt hier auch Prequel-Sachen einbauen und Dinge von den Büchern und gewisse Sachen retconnen, aber dann machen einen Reboot. Dann machen einen Reboot von der Serie und sagt, ne, wir machen jetzt Halo. Einfach nenn's auch nicht Combat Evolved, nenn's einfach Halo. Und dann ist das, dann sag nicht Halo 1, sondern mach einfach Halo und wir nehmen uns die Ideen davon. Wir nehmen uns die Ideen von der ursprünglichen Reihe und jetzt versuchen wir das auch nochmal mit Dingen aus den Büchern anders nachzuerzählen, mit eigenen Ideen. Dann sagen wir, wir, hey, hier gab es diesen ersten, zweiten Level. Und wir versuchen jetzt nochmal das Gefühl davon oder gewisse Dinge davon anders umzusetzen mit anderen Mechaniken, die wir von Grund auf hier reinarbeiten. Und dann damit so, da muss ich ja wenigstens sagen, so ein Halo Infinite hatte dann mit seinem Greifhaken und so mehr Sachen. So etwas dann zu versuchen, reinzubauen und dann das restliche Spiel drumherum zu packen. Aber nicht dieses, wir machen es hauptsächlich nach und dann setzen wir was oben drauf und dann ändern wir aber noch Dinge, weil das muss halt in so ein modernes Spiel rein. Das ist der Punkt, warum ich, weil an sich ist es mir egal. An sich interessiert es mich jetzt auch nicht so sehr. Also wenn ich Halo spiele, ich finde das erste Halo eh nicht so besonders. So, das habe ich im Multiplayer viel gespielt. Das war dafür da, sich mit dem Auto permanent zu überfahren und mit der Pistole abzuschießen, mit Headshots. Dafür war es da. Und die Kampagne hat so ein paar coole Level, ne? So der Flood-Level, natürlich, der ist geil. Oder eben auch der hier gezeigte Level da am Strand, das ist cool. Aber viele von den Stages, so Bibliothek, ich mag die Bibliothek sogar, es ist nur dieses Wiederholende, ne? Vor dieser Flood da drin zu fliehen, so zurückspringend, die ganzen irgendwie so ein bisschen im Schach zu halten, das finde ich cool. Aber es ist halt dieses Repetitive da drin. Und das ist halt so eine Sache, weswegen mich das Spiel jetzt auch nicht so super interessiert. Ich habe halt auch damals die Anniversary Edition, das war dann einfach, ja, spielen wir das jetzt im Koop? Ja, wir spielen das jetzt einfach mal im Koop auf Legendary durch. Dann habe ich es einmal im Koop auf Legendary durchgespielt, habe da noch den einen schweren Erfolg geholt in der Bibliothek und dann habe ich die 1000 Gamerscore gehabt und dann habe ich das wieder vergessen. Und ich habe kein Interesse mehr, jemals wieder mir dieses Remake anzusehen, außer es wäre für irgendein Video. Und genauso sehe ich halt auch das aktuelle Remake. So, dass mein reines Interesse ist mehr ein akademisches daran, aber nicht, weil es mich als Spiel oder sonst was irgendwie interessiert, weil ich einfach null das Gefühl habe, dass es auch nur ansatzweise irgendwas Interessantes damit machen möchte, sondern ne, dieses, wie ich es im Video gesagt habe, so diese kreative Bankrotterklärung. Das ist es eben für mich. Wir machen weiter mit Xbox News. Wir machen weiter mit einer Aussage von dem Mann mit dem lustigsten Namen in der Videospielindustrie, Matt Booty, der gesagt hat, dass sie nicht mehr direkt mit anderen Konsolen konkurrieren, dass das zumindest nicht ihre größten Rivalen bei Xbox sind, sondern ihre größten Rivalen sind alles andere, von TikTok bis hin zu Filmen. By the way, Fick Matt Booty alleine für die Aussage, als er wegen der ganzen Kündigungswellen gefragt wurde und dann einfach nur antworten konnte, ja, Kündigungen, die sind halt schwierig, aber das gehört auch nun mal dazu, wenn man ein großes, ne, eine große Firma wie eben hier oder das Business von Xbox, Microsoft eben managen muss. Das ist, glaube ich, so die größte Tondev-Aussage, die man da tätigen kann, aber den eigenen Fuß in den Mund zu stecken, da ist er ja schon, ne, das ist er ja gewohnt, das kann er ja hervorragend, aber ich wollte mal so ein bisschen über diese Aussage reden, dass das eben die anderen Konsolen sind nicht mehr die Rivalen, sondern es ist TikTok und Filme. Da steckt ein bisschen was drin, weil für mich ist es einerseits dieses Umgehen von, ja, wir haben halt den Konsolenkrieg verloren. Wir haben halt gegen Nintendo und PlayStation verloren. Das haben sie. Das ist nicht von der Hand zu weisen, wenn es um die Systeme als Plattformen geht. Jetzt nicht mal die Spiele, weil ne, alleine die Tatsache, dass Microsoft als Firma Minecraft hat, ist halt ein absolut riesiges Ding, natürlich. Ne? Und jetzt auch die ganzen Sachen bei Activision gekauft, dass sie jetzt Call of Duty besitzen, dass sie World of Warcraft besitzen, dass sie Candy Crush besitzen. Das sind riesige, gigantische Marken. Aber wenn man jetzt auf den reinen so die Plattformen, ne, so Xbox als Plattform nimmt und dann eben gegen PlayStation und gegen Nintendo und die Switch, dann haben sie da verloren. Das heißt, das ist wieder dieser klassische PR-Sprech, um davon abzulenken. Dieses, so, das können die auch selber glauben, aber ich finde, das eher deutet darauf hin und dann so, ja, wir müssen uns da so ein bisschen anders positionieren und dann sagen wir einfach, ja, der Konsolenkrieg, der interessiert uns sowieso nicht. So, PlayStation, who gives a shit? Nintendo Switch, was? Keine Ahnung, irgend so eine Uhr oder so? Nein, wir kämpfen gegen die richtigen großen Sachen, gegen TikTok, gegen Filme. Und das ist diese andere, finde ich, sehr dämliche Denkweise, weil an sich ist es so, okay, ja, wir kämpfen gegen alles, weil wir brauchen mehr Leute, die unsere Sachen konsumieren, denn damit sie Geld ausgeben, müssen die unsere Sachen konsumieren. Das heißt, je mehr sie konsumieren, je mehr Zeit sie mit unseren Inhalten verbringen, desto mehr Geld geben sie dabei aus. Und TikTok und Filme nehmen eben Zeit weg. Aber ja, so, das ist alles andere. Alles andere in dem Leben der Leute nimmt Zeit weg, Buchlesen nimmt Zeit weg, Arbeiten nimmt Zeit weg. Wenn ihr den Leuten mehr Zeit zum Spielen geben wollt, dann ne, lasst eure eigene Arbeiterschaft nur 2 Stunden am Tag arbeiten und den restlichen Zeit irgendwie Xbox spielen, damit sie da Microtransactions irgendwie kaufen können oder so in, keine Ahnung, Call of Duty oder Candy Crush, whatever. So, das geht auch dagegen. Und es ist so kein direkter Konkurrenzkampf, weil du kannst mit einer Xbox nicht gegen TikTok ankämpfen. Was ist das für ein Blödsinn? So, das ist einfach da. Da kannst du nichts gegen machen. Das ist nicht dein Rivale, das ist einfach etwas, das existiert. Das ist wie Arbeiten existiert. Das ist wie Kinder zur Schule gehen müssen, das existiert. Ja, da kämpfst du auch gegen an, weil sie während der Schulzeit nicht irgendwie Xbox spielen können. Das ist alles in deinem Leben. Damit kannst du, das ist kein direkter Konkurrent, weil du keinen Einfluss darauf hast, weil die Leute das nicht so miteinander vergleichen. Ich finde, das ist eine Aussage, die Sinn ergibt, wenn du nicht länger als 5 Sekunden darüber nachdenken willst. Weil ansonsten, je länger du das herunterbrichst und je länger guckst, was du damit wirklich aussagst, desto dämlicher ist es eigentlich. Also wirklich, damit mit einer Plattform wie TikTok, so du kämpfst gegen den Infinite Scroll an. Dann ist dein Konkurrent ist Reddit. Dein Konkurrent ist Twitter. Dein Konkurrent ist Instagram. Alles, wo Leute einfach mal schnell irgendwas aufklappen können. Und das geht es ja. So, du kannst vielleicht noch sagen, Entertainment-Bereich, Filme oder so, whatever, aber auch das ist, die Leute gehen dann nicht irgendwie 500 Stunden ins Kino. Die Sache, warum die Leute TikTok gucken können, ist wegen diesem Infinite Scroll, weil du einfach dieses permanente Dopamin hast und du kannst es überall einsetzen. Du kannst es überall nutzen. Das heißt, wenn ihr gegen TikTok ankämpfen wollt, dann macht mehr Sachen wie Candy Crush, wo du dich dann entscheidest, hole ich jetzt an der Bushaltestelle Candy Crush raus oder hole ich an der Stelle irgendwie TikTok raus? Liege ich irgendwie, wenn ich gerade einschlafen will, dann spiele ich nicht noch abends an der Xbox-Konsole. Dann spiele ich an der Xbox-Konsole, weil ich Xbox spielen will am Ende. Aber am Ende vom Tag irgendwie noch im Bett zu liegen und viel zu lange Zeit mit irgendeinem Infinite Scroll, sei es jetzt TikTok oder bei mir Blue Sky oder irgendwie noch zu lange auf Discord irgendwie rumhängen. So, das mache ich nicht, weil ich mich dann entscheide dazu, oh, das mache ich jetzt, sondern das ist dann eher so ein bisschen Doomscroll oder du hängst dann darin fest, weil du willst den Tag nicht irgendwie abschließen. Aber das ist was komplett anderes. Und da kannst du auch nicht gegen vorgehen. Da kannst du als Videospielfirma einfach nicht gegen vorgehen. Das ist so scheißegal, was du für Spiele machst oder wie gut du die so machst. Du kämpfst nicht gegen TikTok an. Das ist eine Entität für sich. Ich finde das so schwachsinnig. Das ist so dumm. Also wirklich, das tut mir einfach, also jedes Mal, wenn dieser Mann das Maul aufmacht, dann habe ich einfach das Gefühl, das ist der dümmste Mensch auf dem Planeten. Also selbst unter diesem Trifecta an Leuten bei Sarah Bond und dann eben noch Phil Spencer, Matt Booty ist der einzige Mann, von dem ich noch nie jemals irgendetwas halbwegs Vernünftiges gehört habe. Also das ist so eine, also wirklich, ich meine, ich hasse den Typ ja sowieso schon, auch wie er damals alles kommuniziert halt bei den Kündigungen von Hi-Fi Rush und dann eben auch Arcane. Aber jetzt auch hier, wie bei diesen Layoffs oder sowas, fick diesen Bastard einfach und dann auch noch so einen dummen Management-Scheiß da zu hören. Also sorry, da drehen mir wirklich die Synapsen durch. Schafft sich Xbox selbst ab? Das ist so die Frage, die ich mal ein bisschen in den Raum werfen wollte. Natürlich wissen wir jetzt mittlerweile, angetrieben von diesem übergreifenden Mandat aus der Finanzabteilung von Microsoft, ne, angeführt vor der CFO Amy Hood, dass die komplette Xbox-Division eine Gewinnspanne von 30% erreichen muss. Und der Industriestandard liegt so zwischen 17 und 20. Momentan, das letzte Jahr war der Standard bei 17 und Xbox war zumindest in 2022 bei 12%. Und da sieht man eben, was dann alles passiert. Die ganzen Leute, die gefeuert wurden, die ganzen Studios, die geschlossen wurden, die ganzen Projekte, die eben auch gekündigt wurden. Die Tatsache, dass dann sehr, sehr schnell die ersten Spiele auf PlayStation und der Switch veröffentlicht wurden. Und die haben natürlich gut Kohle reingefahren, also macht man das weiter, weil hey, wir haben hier schon die Spiele und dann können wir einfach noch ein bisschen mehr davon bekommen, indem wir die auf anderen Systemen rausbringen. Wir treiben den Preis vom Game Pass hoch, weil wir nicht mehr Leute ranbekommen. Also machen wir so einen starken Schritt nach oben, dass wir dadurch, selbst wenn wir einige verschrecken, irgendwie immer noch genügend Leute da haben, dass wir ins insgesamt mehr Geld erwirtschaften damit. Ne? Alles, was man so die letzten Jahre mit den Entwicklungen gesehen hat, auch so, ne, diese This is an Xbox-Kampagne, die ja jetzt schon irgendwie wieder abflacht die ganze Zeit und man versucht irgendwie Neukunden zu generieren oder neue Umsätze zu generieren und halt so wirklich so krampfhaft. Also es war immer schon sehr erzwungen, aber es gab zumindest Phasen, wo man einem Plan gefolgt ist, wo es sich anfühlte, selbst wenn die Sachen nicht gut funktioniert haben oder man selbst nicht der Meinung war, es hatte einen Plan. Es verfolgte für einen gewissen Zeitraum einen Plan. Und das ist jetzt immer nur noch dieses, okay, schnell, 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 schnell alles machen, damit wir diese Gewinnspanne erreichen, diese Gewinnmarge erreichen können. Und in meinen Augen führt das eben alles permanent zu diesen Kurzschlussreaktionen. Weil ja, jetzt auch Halo auf der PlayStation rauszubringen, das wird ihnen mehr Geld erwirtschaften, weil du nicht nur die Kunden auf der Xbox oder eben auf dem PC holst und sie auch gesehen haben, ganz egal, was wir auf der Xbox rausbringen, die Leute kaufen jetzt nicht mehr diese Konsole, weil auch da, du müsstest langfristig investieren. Wenn du versuchen möchtest, Leute mit einem Softwareangebot auf deine Konsole zu bringen, dann müsstest du das ein paar Jahre laufen lassen. Dann müsstest du riskieren, erst einmal Geld zu verlieren, indem du so viel Software exklusiv auf deiner Konsole machst, damit du mehr Leute von der PlayStation rübertreibst oder sie es zumindest als eine Zweitkonsole kaufen. Wenn du jetzt aber sofort 30% eben dann machen musst, dann kannst du nicht noch mehr Geld investieren, dann kannst du nicht noch mehr Geld auf dem Tisch liegen lassen. Nein, du musst eben die ganze Kohle reinholen. Das Problem ist jetzt, dass langfristig gesehen, was ist der Grund oder was ist jetzt eben auch noch der, sagen wir mal, warum sollte man sich jetzt noch eine Xbox in der Zukunft holen? Weil das einzige Alleinstellungsmerkmal, das sie besitzen, ist die Abwärtskompatibilität. Das ist das einzige wirkliche Alleinstellungsmerkmal. Es ist nicht so, dass die Konsole nutzerfreundlicher ist, dass du Features hast, die du auf einer PlayStation nicht bekommen kannst. Es sind an sich sehr ähnliche Konsolen von dem, was sie können und was sie dir eben auch anbieten. Es sind so kleine Unterschiede, sagen, ne, auch in den Controllern oder in der UI von der Nutzung, aber an sich sind es sehr, sehr ähnliche Systeme. Und das Alleinstellungsmerkmal von der Xbox ist so die Abwärtskompatibilität, dass du, wenn du eine Konsole mit Laufwerk hast, dann kannst du gewisse originale Xbox-Spiele und 360-Spiele da reinlegen und die direkt spielen. Also natürlich, du lädst die runter, es wird emuliert, aber du kannst die Disk benutzen, um die Spiele auf dem System zu spielen. Du kannst sehr viel davon auch digital kaufen und wenn du eine digitale Sammlung hast und wenn du eben auch eine digitale oder physische Sammlung hast, diese Kombination, die ich habe, dann hast du sehr viele Spiele, die du auf deiner Series X spielen kannst. Also ohne jetzt eine Disk einlegen zu müssen, auf der Series X kann ich so viele Spiele spielen, wie auf keinem anderen System. Also jetzt mal ausgenommen der Mister, weil ich da natürlich sehr viele Systeme emulieren kann, aber all das, was von der Konsole erlaubt ist. So, ich kann digitale Spiele, die ich auf der Xbox, also von der Xbox Original besitze, die ich von der Xbox 360 besitze, die ich von der Xbox One besitze und die ich von der Series besitze. Von diesen 4 Generationen habe ich über 1000 Spiele da drauf, plus eben das andere Alleinstellungsmerkmal, der Game Pass. Aber den Game Pass können sie theoretisch auch auf der PlayStation rausbringen oder das in irgendeiner Form mit kombinieren, dass du es da auch drauf nutzen kannst. So, wenn das jetzt dein einziges Alleinstellungsmerkmal ist, du wirst, glaube ich, niemanden mehr dazu bekommen, der bereits auf der PlayStation ist, sich dann eine Xbox zu holen. Oder selbst die Nintendo-Leute, die sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie die großen neuen Releases spielen. Naja, auf der PlayStation kann ich halt alles spielen. Und wenn ich vorher im Ökosystem nicht drin bin und jetzt auch nicht gerade das Interesse an den abwärtskompatiblen alten Sachen habe, dann ergibt es ja rein logisch dann Sinn, die PlayStation zu holen, weil darauf kannst du eben mehr spielen. Darauf kannst du dann gefühlt alles spielen in Zukunft. Und die Leute, die natürlich auf einer PlayStation sind, die werden sich dann die PS6 holen, wenn sie sich eine Konsole holen. Das heißt, den einzig wirklichen Kundenbestand, den du abgreifen kannst, das sind Leute wie mich, die eine Xbox besitzen und die in das Ökosystem integriert sind. Aber wenn sie jetzt diesen Weg gehen, dass dann auch die nächste Konsolengeneration scheinbar irgend so eine Konsolen-Hybrid-Fassung sein wird und dann High-End-Premium für so vielleicht über 1000 Euro, wie viele von den Leuten, die eine Xbox Series haben, werden dann upgraden? Ist es so der Gedanke, okay, wir werden diese anderen Leute nicht bekommen, wir werden nicht die neuen User bekommen, wir werden nicht die PlayStation-User bekommen, wir werden nicht die Nintendo-User bekommen und von unten herab wachsen auch nicht so viele Leute, vielleicht sehen sie höchstens noch, okay, Steam wächst. Das heißt, da gibt es auch jüngere Leute, die sich einen PC kaufen. Also vielleicht wollen wir dann deswegen unsere Konsole zu einem PC machen, damit wir dann mehr Leute abgreifen können, die jetzt erst in den Konsolenmarkt einsteigen und dann sagen, ja, statt einem PC, dann hole ich eben mir so die neue Xbox und dann ist es eine PC-Plus-Konsole irgendwie optimiert oder halt nur den bestehenden Kundenstamm abgreifen. Aber für mich sind das eben alles so Dinge, die in so Sackgassen reinführen, wo du halt jedes Mal wahrscheinlich immer und immer weiter deinen bestehenden Kundenstamm verkleinerst. Und das sind ja die Leute, die du abgreifen willst. Das sind die Game Pass-Subscriber, sind hauptsächlich Leute auf der Konsole, die Leute, die am meisten auf deinem Gerät ausgeben und dann eben, dass du immer die 30% aus dem Store bekommst oder eben auch deine, ich meine, wenn die Game Pass kaufen, dann werden sie ja nicht nochmal die eigenen Microsoft-Titel holen, aber eben zusätzlich noch Sachen und Microtransactions da drauf. Das sind ja deine bestehenden Kunden und ist jetzt die Hoffnung, dass das Power-User sind alles und dass es genügend davon gibt, die für irgendwie 1.000 Euro jetzt noch ein Gerät ausgeben und wir dann da tatsächlich auch eine Gewinnmarge drauf bekommen, weil du wirst ja jetzt nicht auf dieser neuen Xbox so viele Spiele haben, die du nicht auf der Series bereits kaufen kannst. Also das wird ja in der nächsten Generation, denke ich mal, wird es noch weniger Spiele geben, die nur Next-Gen-exklusiv sind. Weil wer will denn dafür noch diese Spiele produzieren? Außer jetzt ein Sony selber für ihre eigene Plattform das zu verkaufen. Weil dann sind wir ja so weit oben an diesem Ende angelangt von Leuten, wer sich das noch irgendwie leisten kann, dass dann die Verkaufszahlen wahrscheinlich auch rückgängig sein werden zu der aktuellen Generation, sollte das eben in dem Fall kommen, dass du eine wesentlich kleinere Gruppe an Leuten hast, für die es sich dann vielleicht nicht mehr lohnt, diese krassesten Spiele irgendwie zu entwickeln. Ne? Weil das werden ja dann immer weniger von Leuten, die sich das leisten können. Und das heißt, die Incentivierung, ein Spiel zu machen, was jetzt so krass ist, dass das nicht auf einer aktuellen Series oder auf einer PS5 laufen kann. Das ist ja noch eine kleinere Incentivierung, als es jetzt in der aktuellen Generation war mit den Next-Gen-Only-Titeln. Die sind ja auch erst wirklich viele geworden in dieser zweiten Hälfte. So jetzt ab so 2024 vor allem. So 23 gab's so ein paar Spiele, die Next-Gen-exklusiv waren, wie so ein Dead Space Remake. Aber erst so 24 sind es mehr geworden. Und selbst dann macht es nur einen kleinen Teil aus von allen Spielen, die wirklich veröffentlicht werden auf den Systemen. Weil die einzigen Next-Gen-Spiele, das sind mindestens eigentlich Double-A-Spiele, in den meisten Fall Triple-A-Titel. Und das sind halt viel, viel weniger Sachen als der ganze Rest, der irgendwie veröffentlicht wird. Und ich habe so das Gefühl, dass man sich halt immer aus dieser Kurzschlussreaktion und diesem Willen heraus, diese 30% zu erreichen, weiß ich nicht, wie gut du das erreichen kannst durch, ne, mit solchen Kurzschlussreaktionen und dem bestehenden Kundenstand, dass es sich immer, ne, dass dieser sich immer mehr verkleinern wird von diesen Hardcore-Xbox-Usern und sich alles andere drumherum immer weiter vergrößern wird. Ne, dass du dann, oh, jetzt bringen wir mehr Sachen auf der PlayStation raus, dann können die Leute diese ganzen Franchises kaufen, die es noch nie gespielt haben. Das heißt, die Verkaufsanteile von dem PlayStation, vor allem, weil es ja auch mehr Leute darauf gibt, die werden immer größer sein wahrscheinlich als auf der Xbox. Das haben wir jetzt auch schon bei den vergangenen Spielen gesehen. Ich glaube, jetzt auch so Indiana Jones, was ja da rausgekommen ist, hat sich da jetzt irgendwie schon besser verkauft. Und wir haben das ja auch bei COD gesehen, dass irgendwie 88% oder so der verkauften Einheiten waren irgendwie auf der PlayStation oder so. Und jetzt mit der Nintendo Switch 2 wirst du da auch nochmal einen großen Kundenstamm abgreifen können. Und dann wollen sie ja noch ihre Handheldgeräte, PC-Dinger und so rausbringen. Und dann frage ich mich, wenn irgendwann jetzt nur noch die Spielerschaft, der Anteil deiner Spielerschaft, deiner Kunden, deines Kundenstamms, die Xbox-User sind, die halt wirklich sich dieses Gerät, was auch immer das nächste zukünftige Ding dann sein wird, Konsole, Hybrid, whatever, wenn die immer und immer kleiner werden, ab welchem Moment ergibt es dann noch Sinn, die Marke Xbox weiterzuhalten? Wird man das irgendwann transformieren? Weil das ist so die Zukunft, die ich dann irgendwann sehe, dass du dann noch sagst, okay, wir halten an dem Xbox-Branding fest, aber was bringt dir dieses Xbox-Branding dann irgendwann noch? Kaufen die Leute dann ein Indiana Jones, weil da Xbox-Branding drauf ist? Ist es ja nicht. Das ist ja ein Bethesda-Titel, der dann von Microsoft eben gepublished wird. Aber da steht dann Microsoft drauf. Vielleicht da steht dann so Xbox Studios vielleicht noch, aber das kannst du ja alles umändern. Also ich sehe das wirklich, dass dieser Konsolenanteil immer weiter, das wird dann irgendwann nur noch so dieses High-End-Nischen Ding oder vielleicht lassen sie es irgendwann komplett sein, wenn es nichts mehr bringt und wenn eben das Management sagt, das ist zu teuer, da können wir die 30% nicht mehr rausziehen. Wir wir machen jetzt eben rein Software und dann nennt man sich dann vielleicht um. So, das ist natürlich, wird es diese Sparte immer weiter geben. Dafür machen Spiele wie ein Call of Duty und andere Sachen einfach zu viel fucking Kohle. Vor allem, wenn du die verschiedenen Plattformen gemeinsam abgreifen willst, kannst. Ne? Wenn du jetzt irgendwie in Zukunft dann Nintendo, PlayStation und PC abgreifen kannst, dann hast du natürlich noch mehr Möglichkeiten, Einnahmen zu generieren. Das heißt, die Sparte wird es auf jeden Fall weiterhin geben. Da wird es weiterhin definitiv dann die dutzenden Spiele im Jahr oder so von geben. Aber die Xbox-Division als solche und die Marke als solche, so, ich glaube, deswegen war auch der Versuch dann so retrospektiv, dieses This is an Xbox, um Xbox als Marke aufrechtzuerhalten, dass man das, ne, weil sie merken, glaube ich, dass dieser Konsolenanteil dann immer weiter zurückgeht. Und sie versuchen das dadurch so ein bisschen absichtlich aufzuweichen, dass Leute, wenn sie an Xbox denken, nicht mehr an eine Konsole denken, sondern an die Brand dahinter. Aber ich glaube, das funktioniert einfach nicht, weil das Ding heißt Xbox. Du hast Box im Namen. Hättest du das irgendwie anders genannt, von mir aus, ne, der Nintendo, alles ist ein Nintendo. So, dann hat deine Mutter endlich recht, dass sie auch die PlayStation ein Nintendo genannt hat. Dann würde das funktionieren. Aber ich glaube, dafür ist A, die Marke nicht stark genug und B, ist die Assoziation einfach mit der fucking Konsole. Mit so einem großen, schwarzen Kasten. Oder vielleicht noch mit der Xbox 360, als sie da hauptsächlich weiß war. So, das ist, glaube ich, so dieses übergreifende Problem. Und ich weiß nicht, ob man dann krampfhaft daran irgendwie festhält, einfach weil man das Branding hat und Firmen selten an so einem Branding dann locker lassen wollen. Aber müssen wir mal gucken. Also es würde mich auf jeden Fall, also so rapide, wie das die letzten 2 Jahre alles passiert ist und jetzt rückblickend mit der Info, die wir haben, auch es Sinn ergibt auf einmal, warum das dann passiert ist. Ich würde es mittlerweile gar nicht mehr ausschließen, dass wir in 2030 nicht mehr von Xbox als der Marke reden, sondern dass es dann Microsoft Gaming oder sonst was irgendwie ist. So, das muss nicht sein. Das kann auch sein, dass sie es weiterführen. Es kann auch sein, dass sich diese Hybrid-Sachen irgendwie halten und dann ist das so ein Nischending davon und ne, das ist schwer zu sagen. So das zu 100% zu sagen und dann, das wird auf jeden Fall so und so passieren, das finde ich sehr, weiß ich nicht, sehr schwer und auch sehr überheblich dann irgendwie sozusagen. Aber es würde mich einfach mittlerweile nicht mehr wundern. Und das ist, denke ich, auch ein Zeichen, wenn man so an dem Punkt angekommen ist, dass einen das nicht mehr verwundert. Ich glaube, alleine das sagt auch schon viel dazu aus. Wir machen weiter mit euren Fragen und auch da nochmal der Hinweis, falls ihr mir Fragen stellen wollt für den Podcast, könnt ihr das gerne in jeder Kommentarspalte machen. Ihr könnt es auf YouTube, auf Spotify, ihr könnt mir DMs schicken bei Blue Sky, bei Twitter, bei Discord oder in meinen Discord kommen, falls ihr darauf Zugriff habt und dann dort auch Fragen stellen in dem spezifischen Channel. Es gibt auf jeden Fall, denke ich, überall Möglichkeiten dafür. Und auch heute habe ich mal wieder ein paar davon ausgesucht. Wir fangen an mit einer längeren Frage von Maxi King und zwar: Glaubst du, dass in 10 bis 20 Jahren einige Remakes als Klassiker empfunden werden im Gaming-Diskurs? Mir fiel kein besseres Wort ein, das ist okay. Und gegebenenfalls die Originale immer weniger und weniger in Erinnerung bleiben. Meines Erachtens nach passiert sowas schon zum Beispiel beim Resident Evil Remake. Im Filmbereich, ja, schwer vergleichbar, gibt es so einen Effekt, zum Beispiel, dass The Thing aus einer, also ich sage jetzt einfach The Thing, bei dem jeder, den das Remake von Carpenter als absoluten Klassiker im Kopf hat, aber die Verfilmung aus den 50ern vollkommen außer Acht lässt. Was meinst du? Klar ist es vielleicht übertrieben, von Erasure der Originale zu sprechen, allerdings bereitet es mir Sorgen, wie diese teilweise immer schwer zugänglich sind und Menschen Remakes als legitimen Ersatz sehen, die teils völlig unterschiedliche Spiele sind. Also bei Filmen sehe ich das ehrlich gesagt nicht so als Problem. Die Sache ist, warum jetzt zum Beispiel viele Leute nur Carpenters The Thing gesehen haben, liegt nicht nur daran, dass es einer der besten Horrorfilme aller Zeiten ist. Holy shit. Also das ist wirklich ein Film, da freue ich mich immer wieder drauf, den zu sehen. Sondern, dass, glaube ich, einfach die wenigsten Leute wissen, dass das ein Remake ist. Also ganz ehrlich, ich wusste das auch nicht, als ich den gesehen habe. Ich habe mir die Blu-ray irgendwann in den Ende der 2000er gekauft und da habe ich das auch nicht gewusst. Das war dann, ich bin auf Wikipedia gegangen und dann habe ich kennengelernt, oh, da gab es schon mal eine Version. Das wusste ich gar nicht. Und ich glaube, so ist das auch bei vielen anderen Sachen. Das erste Mal, als ich in Ende der 90er Mission Impossible gesehen habe, ne, also der allererste Brian De Palmas Film, ich hatte doch keine Ahnung, dass der auf irgendeiner TV-Serie aus den 60ern oder so basiert. Das habe ich auch erst Jahre später erfahren, als mal Leute darüber gesprochen haben oder ich das eben selber recherchiert habe. Und ich glaube, das ist bei Filmen eher der Fall, weil ansonsten weiß ich nicht, wo Leute eigentlich davon wissen, dass es ein Remake ist oder dass es ein Remake von einem Film oder von einer TV-Serie und von sonst etwas ist und dann trotzdem sagen, okay, wir lassen das Original jetzt irgendwie in Ruhe. Ich weiß, du hattest zwar Sachen wie so die Disney-Remakes, dass die halt super erfolgreich waren, aber das ist jetzt nicht so, dass weil der König der Löwen-Film mega erfolgreich war, das Original in Vergessenheit geraten ist. Ganz ehrlich, also dafür, dass das Ding so fucking erfolgreich war, hört man heutzutage nichts mehr darüber. Und dann gab es eben noch diesen Mufasa-Prequel-Film und der war zwar auch erfolgreich, aber lange nicht so krass, wie das eben bei dem eigentlichen Remake der Fall war. Und ich glaube, da ist auch einfach die Distinktion nicht so stark. Und ich glaube, bei Filmen ist es, wenn das größte Problem, die Zugänglichkeit und das Wissen darüber, dass Leute einfach nicht wissen, dass etwas ein Remake ist. So, ich hatte zum Beispiel keine Ahnung, dass Battlestar Galactica, als ich das gesehen habe, dass das ein Remake ist. So, das wird ja nicht kommuniziert, da steht ja nicht Battlestar Galactica, the Remake of Battlestar Galactica, sondern dann guckst du einfach diese TV-Serie, die dir empfohlen wird. Hey, hier ist eine richtig geile Sci-Fi-TV-Serie, guck die mal, und ich bin so, ja, Giga-based, schau ich mal. Und dann erfahre ich, vor 2 Jahren habe ich das erst rausgefunden, in einem Video-Essay, wo drüber gesprochen wurde, dass das ein fucking Remake ist. Und ich war so, what the? Das wusste ich einfach nicht. Ich glaube, da liegt es eher dran, weil Leute dann nicht so diese Abneigung haben gegen irgendwie ältere Sachen. Vielleicht, wenn es ein ganz alter Schwarz-Weiß-Film ist. Aber selbst da ist es, glaube ich, etwas Kulturelles, die Sachen hochzuhalten. Weil du kannst ja nicht sagen, oh, die Leute interessieren sich nicht mehr für Schwarz-Weiß-Filme und dann schauen trotzdem noch 50 Millionen Leute irgendwie jedes Jahr zu Silvester Dinner for One oder so hier bei uns. 35 Mal am Stück in jeder Ausführung. Also, das ist ja genau das Gleiche wie auch in den USA, wo irgendwie A Wonderful Life in seiner Schwarz-Weiß-Form, die ja auch mal überarbeitet werden sollte, und dann hat sich tatsächlich das Original durchgesetzt. Das ist ja etwas, das kulturell am Leben erhalten bleibt. Ich glaube, das ist einfach etwas, was bei Spielen nicht der Fall ist, dass Filme sind viel stärker kulturell integriert. Spiele sind vielleicht das, was mehr Geld machen mittlerweile, aber Filme sind viel stärker in die Gesellschaft integriert und dann gehört es eben dazu, gewisse Sachen werden dann immer wieder geschaut und am Leben erhalten, und der Grund, warum Leute weiterhin irgendwie Citizen Kane gucken oder hochhalten, das liegt auch daran, dass es halt immer wieder als einer der besten Filme genannt wird und dann auch immer in den ganzen, ne, wenn du irgendwie in der Universität bist und dann Filmkurse belegst, dann gibt es einfach gewisse Sachen, die da immer und immer wieder gezeigt werden und eben auch, dass du die durchgehst. Das gleiche gilt ja auch bei literarischen Werken. So, ich habe nicht in der Schule gerne, weiß ich nicht, Cassandra oder so gelesen. Das war der Grund halt, weil unsere Lehrerin das ausgewählt hat und genauso viele andere Werke, die du da auch liest. Aber bei Spielen ist das einfach nicht der Fall. Und da kann man dann so viel sagen, dass das dann ist auch die Kunstform und es ist eben auch das Medium, was am meisten Geld einnimmt. Aber das hat nichts damit zu bedeuten, dass es halt wirklich etwas kulturell Verankertes ist. Und ich glaube, das braucht vielleicht einfach noch ein bisschen. Das müssen wir einfach mal sehen, ob das dann jemals auf diese Art und Weise passiert. Na, wir reden ja auch von Medien, die halt viel älter sind, als das jetzt bei Spielen der Fall ist. Und da müssen wir einfach mal schauen. Und ich glaube, hier auch bei den Remakes ist es einfach, das liegt daran, dass das Medium insgesamt noch relativ jung ist und aber auch an der Zugänglichkeit, dass es halt viel schwerer ist. Bei Filmen sind es halt mehr die Lizenzrechte. So, wenn da niemand gewillt ist, den Film auf irgendeine Plattform zu stellen, kaufbar zu machen, auf DVD, Blu-ray, 4K-Edition, was weiß ich dann irgendwie noch rauszubringen, das ist das Problem. Aber ein Film kann ja in jeder möglichen Datei abgespielt werden heutzutage. Solange du das in irgendeiner DVD-Version hast oder Blu-ray oder selbst wenn du noch eine fucking VHS hast, dann kannst du dir irgendein Transfergerät kaufen oder das hinbekommen oder online einfach herholen. Und bei Spielen ist das natürlich wesentlich, wesentlich schwieriger. Also entweder du hast die originale Plattform oder auf PC musst du dich dann auch noch mit dem PC-Gaming-Wiki herumschlagen, geschweige es klappt dann überhaupt irgendwie. Oder du musst dich mit Emulationen, FPGA-Geräten, sonst was irgendwie auseinandersetzen. Und das ist einfach auch etwas, was kulturell nicht so stark verbreitet ist, was nicht so stark propagiert wird. Und das liegt aber auch daran, dass ganz ehrlich gesagt unserer der Kritikerkulturkreis wesentlich beschissener ist, um das ganz ehrlich zu sagen. Dass wir auch da viel zu sehr auf Neu ist besser und das neue Ding und bla 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 irgendwie drauf hinarbeiten die ganze Zeit und sich viel zu wenig tatsächlich mit den Klassikern richtig kritisch und auch kulturell kritisch auseinandergesetzt wird. Und bis das nicht passiert, ja, dann wirst du auch dieses Gobbledygobbledygook die ganze Zeit immer haben, dass du das von einer gewissen Masse an Leuten immer haben wirst. Das sehen wir auch bei Filmen, je nachdem. Aber es ist nicht dieses Direkte. Also du hast auch da viele Remakes, die angekündigt werden, wo absolut gar kein Interesse besteht oder wo selbst der Mainstream wirklich jetzt nicht so richtig Bock drauf hat. Und ich glaube, bei Spielen ist einfach immer noch so dieses oh, neue shiny Grafik, was bei vielen Leuten einfach die restlichen Synapsen dann überschreibt. Und vielleicht muss das auch erst einen bestimmten Punkt erreichen, bis das nicht mehr kommt, bis das nicht mehr funktioniert. Oder es muss einfach Zeit vergehen, dass diese, oh, das ist neu, und dadurch ist das besser, dass das abgeklungen ist. Weil jetzt guck dir mal, ne, im Fall von Halo, wo wir drüber gesprochen haben, guck dir die beiden Versionen an, die es bisher gibt. So, du hattest Halo 1 und dann hattest du das grafische Remake, die Anniversary Collection. Als das damals auf der 360 rauskam, da hatten wir den gleichen fucking Diskurs. Auch da ging es darum, oh ja, das ist endlich, guck mal, wie krass geil das aussieht, neue Xbox 360 Grafik. Und dann hattest du viele Leute, die gesagt haben, das sieht aber ass aus. Und jetzt hast du wieder ein neues Remake von dem Spiel, halt dieses Mal so ein komplettes Remake tatsächlich, aber es geht jetzt niemand mehr zurück und sagt, wenn du jetzt Halo spielst, oh, ich muss unbedingt die Anniversary-Grafik spielen, die sieht ja so viel besser aus. Da ist so viel Zeit vergangen, dass das den meisten Leuten dann auch relativ egal ist und dann wird mehr auf die reine Ästhetik geguckt, weil dann ist beides veraltet, dann ist beides nicht mehr das aktuelle Neue. Und ich glaube, da wird Zeit helfen, mehr zu zeigen, was gut ist, weil guck in die Vergangenheit und ne, du hast jetzt hier bei der Frage in dem Fall Resident Evil Remake genannt und das ist ein Spiel, was angehalten hat, was klar so ein bisschen das Problem, dass es das Original verdeckt, liegt daran, dass das Original nicht so leicht zugänglich ist. Es ist besser geworden, ne, gerade auch durch die PC-GOG-Version. Aber wenn Leute Resident Evil 1 spielen wollen, dann ist eben das Remake da. Und ich finde, das Remake ist auch das bessere Spiel von beiden. Und auch glaube ich, da ist es so ein Problem, dass dann viel zu viele Leute darüber reden, ja, dann spiel einfach das Remake oder das Original ist eh schlechter und kacke. Sondern eher davon zu sprechen, dass das Original eine andere Erfahrung ist und sich halt immer noch lohnt, auch in seiner Form gespielt und appreciated zu werden. Und ich glaube, da muss ich dann auch so ein bisschen mehr am Diskurs was ändern. Aber wenn das Remake nur wegen seiner Optik und nur wegen seiner kontemporären Eigenschaften, dass es sich an die Moderne und dass es sich an den Status quo der jeweiligen Zeit anbietet, wenn das sein einziges Alleinstellungsmerkmal ist, das geht flöten. Das wird irgendwann nicht mehr der Fall sein. Wenn du 5, 10, 15, 20 Jahre in die Zukunft gehst, dann ist das egal. Leute haben damals sich einen abgekäubelt auf Twin Snakes, als das rausgekommen ist. Das hat Traumwertungen bekommen. Heutzutage guckt das keiner mehr mit dem Arsch an. Und ich mag Twin Snakes tatsächlich, so für das, was es ist und gerade als Alleinstellungsmerkmal durch diese absurden Cutscenes und alles. Aber du guckst da drauf und ja, die Optik ist für die meisten Leute, denen die Optik aus so einer Monkey-See-Neuron-Activate-Perspektive heraus wichtig ist, für die ist die Optik von einem Twin Snakes genauso scheißegal wie die Optik von einem PS1-Spiel. Und dann zählt nur noch der ganze Rest. Und ich glaube, das wird auch bei vielen anderen Sachen passieren. Also ich bin mal sehr gespannt, wie es aussieht, wenn Leute in 10 Jahren über ein Silent Hill 2 Remake versus das Original reden. Also da kommt noch auch wahrscheinlich noch mal ein bisschen drauf an, wie viel zugänglicher die Sachen dann oder so geworden sind. Aber das hat sich in der Vergangenheit viel zu oft gezeigt. So, es gibt auch Remakes, über die keiner mehr redet. Keiner weiß, dass es ein Turtles in Time Remake gab auf der Xbox 360 und der PS3, was Reshelled hieß, was auch gar nicht mehr verfügbar ist seit einigen Jahren. Das kennt keine Sau mehr. Das war auch vollkommen egal. Das hat damals auch gute Wertungen bekommen, weil guck mal, das alte Spiel neuer Grafik und niemand hat auf die ganzen spielerischen Änderungen geachtet, die absolut ass waren. Aber nach hinten raus hat es niemanden mehr interessiert. Und jetzt ist das Original, was weiterhin hochgehalten wird. Also ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, würde ich sagen. Und da muss ich auf jeden Fall sehen, wie gewisse Dinge sich in der Zeit dann verändern werden. Die nächste Frage von Zero: Wie ist deine Meinung zu BDSM beziehungsweise zu den Menschen, die solche Fetische haben? Ich weiß nicht, ist BDSM, ist das schon etwas, was als Fetisch irgendwie gilt? Ich weiß nicht, das ist für mich eher so ein Flavor. So, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ist mir relativ egal. Das ist ja auch ein breites Spektrum auch da drin. Also wie viele Subkulturen du da auch immer nochmal so drin hast. Gerade wenn es da irgendwie, weißt du, in so richtig den weirden Dominanzkram reingeht, wo es so, oh, eine Person aus der Beziehung möchte schon wie so ein Tier behandelt werden. Und da gibt es ja Leute, die sich halt wirklich wie so Dog-Leashes kaufen. Und dann wird die eine Person dann irgendwie noch so halbwegs rumgeführt damit. Und das ist so der Kram, wo ich dann, hey, you do you, wenn das, ne, ihr, wenn, solange ihr zwei consenting adults seid, die beide auch in der Lage sind, die Situation richtig einzuschätzen und ihr fühlt euch in den jeweiligen Rollen wohl und könnt das dann so ausleben, dann go at it, ne? Dann habt da halt echt drin Spaß. Ich glaube, das meiste, wenn Leute so als BDSM drüber reden, das ist nicht wirklich BDSM. Also das meiste, wenn, glaube ich, Leute drüber nachdenken, dann ist es halt so der ganze Vanilla-Shit, den du auch in so Sachen wie 50 Shades of Grey oder so präsentiert bekommst. Und erneut, das würde ich nicht als Fetisch bezeichnen. Das würde ich halt so als so ein bisschen kinky Shit ansehen. Und ich glaube, das ist auch etwas komplett Normales. Also das ist so eine Stufe nach Missionarsstellung, würde ich mal wirklich sagen. Das ist so mit 100% das häufig vertretenste, wo Leute halt Interesse dran haben, weil es auch einfach easy ist, das mal in irgendeiner gewissen Form auszuprobieren, ne, und dieses entweder in die dominierende oder die gegensätzliche Rolle da eben einzutauchen. Und von daher so whatever. Und beim Rest kommt es einfach nur darauf an, dass beide damit, ne, einvernehmlich irgendwie einverstanden sind. Wenn es halt so in die richtig krassen Formen geht, wo es halt wirklich in so schon die starke so Körperverletzung, also wo du halt auch bleibende Schäden davon hast. Also erneut, ich will es halt Leuten nicht absprechen, ne? Leute können auch sonstigen Kram machen, solange es sie halt nur selber betrifft, ne? Wenn sich dann Peter Mann 30 Jahre lang so lange in die Eier treten hat lassen, dass er nur noch mit dem Staubsauger einen hochbekommt, dann möchte ich ihm diese Freiheit nicht nehmen. Vielleicht wäre es dann besser, eine gewisse Form von Aufklärung damit zu haben, dass er auch noch heute dann Spaß daran hätte, sich in die Eier treten zu lassen. Hätte er es vielleicht nicht so stark übertrieben. Keine Ahnung, da bin ich jetzt auch nicht der Experte drin. Ich mag das nicht so sehr. Das kann ich absolut null nachvollziehen. Aber ja, das ist, glaube ich, eher der wichtige Teil. Aber ansonsten, also vor allem, wie gesagt, was so die meisten Leute da unter dem Wort wahrscheinlich verstehen, das würde ich nicht mehr in diese Kategorierung da reinpacken. Und beim Rest ist es so, lass die Leute machen, solange das einvernehmlich ist aus beiden Parteien eben. Und die abschließende Frage von Ilnist. Normalerweise ist es am besten, Spielereien in der Release-Reihenfolge zu spielen. Ja, da hat irgendein YouTuber, glaube ich mal, ein Video zugemacht, kann sein. Gab es Beispiele von längeren Serien, wo du das nicht gemacht hast und es deshalb zu einer interessanten Erfahrung gekommen ist? Also, wo ich das nicht gemacht habe, es gibt natürlich Serien, wo ich mit einem gewissen Teil reingespielt habe. Das waren hauptsächlich Sachen, die jetzt, sagen wir mal, nicht so in einer Storyline chronologisch aufgebaut sind. Ich habe jetzt mein erstes Final Fantasy, war nicht Final Fantasy 1 auf dem NES. Mein erstes Final Fantasy war Final Fantasy Mystic Quest auf dem Super Nintendo. So ein komplettes Spin-Off-Ding. Und danach war es Final Fantasy 9. Und das war natürlich großartig, aber ich konnte auch nicht ich konnte es jetzt nicht wertschätzen, dass es nochmal so eine Rückkehr zu dem war, was vorher gekommen ist, weil ich Final Fantasy 7 und 8 nicht gespielt habe, weil ich auch 6, was ja schon eine etwas andere Richtung gegangen ist, nicht gespielt habe. Und auch die ganzen Teile davor. Das heißt, für mich habe ich das Spiel ohne einen Kontext gespielt. Das war ja für mich sogar, weil ich würde jetzt Mystic Quest nicht mal so richtiges RPG bezeichnen. Das ist eher so, also das ist wirklich Baby's First JRPG. Und Final Fantasy IX war für mich so diese erste richtige Erfahrung damit. Und auch ansonsten, ne, man kann zwar sagen, ja, du hast diese übergreifende Story von den Trails-Spielen, dass ich jetzt nicht mit Trails in the Sky angefangen habe, aber zumindest bei Trails of Cold Steel habe ich mit Trails of Cold Steel 1 angefangen. Das heißt, du hast ja natürlich eine übergreifende Geschichte in der Welt, aber die Geschichte von Trails of Cold Steel war darin für sich genommen und die ganzen Charaktere, also zumindest die ganzen Hauptfiguren, waren ja auch neu dort eingeführt. Und da würde ich jetzt auch nicht empfehlen, irgendwie mit dem zweiten, dritten oder vierten Teil anzufangen. Und selbst dann, als ich mehr davon erfahren habe, habe ich dann gesagt, nee, dann gehe ich jetzt lieber zurück und fange nochmal mit eben Trails in the Sky an und versuche mich dann von dort aus hinzuarbeiten. Das heißt, es sind immer nur so diese Erstkontakte gewesen, um eine Serie auszuprobieren, dass ich dann mal sage, hey, jetzt kommt hier ein neuer Teil raus und dann spiele ich den mal und dann probiere ich den aus und wenn ich dann merke, oh, die Serie macht mir Spaß, dann gehe ich meistens immer wieder an den Anfang zurück. Außer es sind jetzt halt Sachen, die auch so wild durcheinander sind, also beispielsweise jetzt eine Musu-Reihe, wo du ja fast mehr Spin-Offs als irgendwie, was ist überhaupt noch, ist Dynasty Warriors die wirkliche Hauptreihe noch oder ist das auch schon vollkommen egal? Und da finde ich, ist es mehr so, pick dir einfach raus, was dir gerade Bock macht und dann, oh ja, dann möchte ich mal irgendein Dynasty Warriors jetzt spielen, dann möchte ich jetzt mal einen Samurai Warriors spielen oder hier irgendeinen Pirate Warriors oder so. Und dann ist das auch vollkommen egal, beziehungsweise das ist so eine lange Reihe und die Unterschiede sind ja auch so minimalistisch teilweise, dass es sich jetzt nicht lohnt zu sagen, oh, du musst auf jeden Fall die ganze Reihe durchgespielt haben. Ich glaube, auch da ist es eine bessere Erfahrung, wenn du sagst, ich fange bei Dynasty Warriors 2 an, weil der erste ist ja dieses Fighting Game noch gewesen. Ich fange bei Dynasty Warriors 2 an und arbeite mich da chronologisch durch, weil ich dann wirklich diese Erfahrung bekomme und die ganzen Sachen sehen kann. Also ich habe eigentlich keine Serie, wo ich jetzt sage, da wäre mir das egal oder würde ich das besser finden. Oder da habe ich jetzt diese interessante Erfahrung, weil meistens ist es dann so, dass ich dann zurückgehe und die ganzen Sachen gespielt habe. So bei Final Fantasy bin ich dann zumindest danach zurückgegangen und habe dann, okay, dann spiele ich mal Final Fantasy 8, dann spiele ich mal Final Fantasy 7. Oh, das ist cool, was gibt es denn noch? Final Fantasy 6 ist auf der PS1. Oh fuck, das ist in Englisch. Naja, egal, spiele ich halt trotzdem so ein bisschen, was ich irgendwie schaffen kann. Und dann bin ich später zurückgegangen und habe die Teile auf den Emulatoren gespielt oder habe zumindest dann die Remakes von 3 eben auch gespielt. Und darüber dann die Serie kennengelernt. Also da habe ich jetzt, glaube ich, keine Geschichte, wo es irgendwie interessant wäre, sondern mehr, ich bin halt per Zufall in irgendwas reingerutscht und habe dann mehr darüber erfahren und dann gehe ich gerne zurück und fange nochmal von vorne an. Ja, aber das sollte es, denke ich, da zu den Fragen gewesen sein. So Leute, das sollte es auch gewesen sein mit der heutigen Ausgabe für den Speckcast. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche, aber bevor wir komplett rausgehen, erneut einen großen, großen Dank an alle Leute, die mich hier unterstützen. Denn ohne diese monatliche Unterstützung über Patreon und auch Steady wäre es nicht möglich, das Ganze hier überhaupt am Laufen zu lassen. Die anderen Einnahmen von Twitch oder von YouTube, die brauche ich zwar auch und die helfen, damit das Ganze insgesamt dann auch funktioniert, aber eure Unterstützung ist weiterhin der größte Anteil von dieser ganzen Arbeit. Und vielen, vielen Dank, falls ihr da auch aushelfen möchtet. Das kann auch gerne kleine Beträge sein oder einfach nur mal sagen, hier, ich hole mal ein Jahresabo, die gibt's auch reduziert im Preis. Ihr könnt auch bis Ende des Jahres warten. Ich werde wahrscheinlich wieder so um Weihnachten rum nochmal so ein Angebot machen, um die Jahresabos da ein bisschen zu reduzieren, wer darauf irgendwie warten möchte. Aber das ist auf jeden Fall wirklich so die beste Möglichkeit. Und je mehr wir da eben schaffen, desto sicherer ist das Ganze und desto mehr kann ich jetzt eben auch den Fokus dann wieder auf andere Dinge shiften. Und allen voran möchte ich eben den Leuten danken, die mich auf Patreon im höchsten Tier unterstützen, nämlich mit 10 Euro monatlich oder mehr. Nämlich Abracadabra, Antwaka, Boris Bückling, Christian Collissi, Daniel Fusiak, Darth Weil, David in Klammern Mr. Cloud, Delirium, Donathan Styles aka Don Stylo, Edrigan, Farbenzwerg, Feliboy, JDFG, Jigglybuff, Juliana XD, Julinus, Just Jammy, Kein Planmann, Kernspaltkartoffel, Liar and Sinner, Livin Lavina Vota, Lord Zwiebel, Marco Singer, Matthias Gramann, Matti 13, Matze, Multivitamin, Misty, Niklas Delagu, Okarun, PJ, Poltergeist 47, Revanböse, Robert Burndown, Sachsenmilch, Segge, Salflizzard, Schnauzbartmann, Sins, Tanja, The Boiling Fowl, Weltraumdiktatur und Xendaro. Vielen, vielen Dank an alle, an euch da draußen und natürlich auch noch die restlichen Personen, die das auch hier einfach nur hören. Falls ihr einfach so ein bisschen helfen wollt, könnt ihr das immer gerne tun, vor allem durch die Bewertungen auf Spotify und auf Apple Podcasts. Das sind die größten Plattformen dafür. Natürlich auch gerne immer, falls ihr das Ganze bei YouTube hört, dann eben liken, kommentieren oder den Kanal da abonnieren. Aber um so in der Podcast-Welt auch durch den Algorithmus ein bisschen weiter hochzuziehen, da eben eine Sternebewertung zu hinterlassen auf Spotify und auf Apple Music oder Apple Podcast ist es ja da immer, auf dem Apple-Ding. Ne? Ich habe die App da drauf, ich glaube, das heißt Apple Podcast, whatever, da eben eine Bewertung zu hinterlassen. Das dauert nicht lange und das hilft wirklich. Also alleine da auch immer nur so ein paar Dutzend mehr zu bekommen, ne? Wenn einfach nur so 5% der Leute, die den Podcast hier jede Woche hören, auf den beiden Plattformen eine Sternebewertung hinterlassen. Natürlich im besten Fall eine 5-Sterne-Bewertung, aber ich möchte euch nicht beeinflussen in der Bewertung. Dann würde das schon extrem helfen, den Podcast weiter oben zu platzieren. Das nur nochmal an der Stelle erneut. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Ich wünsche euch ein schönes, gruseliges Halloween. Es tut mir leid für alle Leute da draußen, dass der Feiertag dieses Mal auf einen Samstag fällt. Ich fand das früher immer das absolut beschissenste, weil nicht nur ist es ein verschwendeter Feiertag gewesen, weil du eh schon frei hattest. Nein, es fällt dann auch noch auf den freien Tag, an dem man zumindest irgendwo noch was machen konnte. An dem Wochenende, wenn es irgendwas zu erledigen gab oder so. Und jetzt sind es einfach 2 freie Tage, an denen du aber auch außerhalb dann nicht wirklich was machen kannst oftmals. Das ist immer so die blödeste Situation. Trotzdem, falls ihr da so ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwas euch trefft mit Leuten oder wie wir das machen werden, wahrscheinlich wieder ein paar Horrorfilme zusammen abends gucken oder irgendwas Horrormäßiges spielen, dann wünsche ich euch da viel Spaß dabei und ansonsten eine wunderschöne Woche. Bis nächstes Mal im November und macht's gut. Bye, bye.